Tag, liebe Abdis. Heute ist eine besondere Folge. Heute ist schon wieder Montag, 8.45 Uhr. Das wird doch wohl nicht einreißen hier, dass wir diese unchristlichen Termine haben zur Aufzeichnung. Und Basti, ich sage guten Morgen nach Berlin und guten Morgen in ein Hotelzimmer.
Guten Tag, Herr Körner.
Ja, wir müssen drüber sprechen, Basti. Du hattest gestern einen Auftritt in Berlin. Bist jetzt in einem Hotel, Montagmorgen um 8.45 Uhr. Ich vermute, du hast gerade die letzten Groupies mit einem Fußtritt aus dem Bett befördert. Mhm. Ist das so richtig?
Ja, mit so einem Besen muss ich die vertreiben, dass sie wieder rausgehen. Ich hatte gestern nicht nur einen Auftritt, ich hatte gestern drei Auftritte. Wow. Und in den letzten eineinhalb Jahren, also seit Pandemie, glaube ich, so viermal gespielt und jetzt diese Woche bisher 10 Auftritte gehabt.
Wow. Also. Und wie läuft's?
Let's put Berlin vorher. Besser jetzt wieder. Es ist vielleicht überraschend, aber je öfter man das macht, desto besser wird man wieder da drin. Ist ein bisschen wie.
Du bist wie Basketball kommentieren.
Ja, da würden viele argumentieren, dass es da auch ein paar gibt, die es schon lang machen und immer noch nicht wirklich gut sind.
Oder? Ja, willkommen im Club.
Damit habe ich aber niemanden Spezifisches gemeint. Ja. Aber ja, es ist tatsächlich sehr hilfreich, wieder mit Leuten auf der Bühne zu stehen, die wissen, was zu machen. Große Konkurrenz, kann ich sagen. Aus Berlin wird viel Gutes kommen in den nächsten Jahren.
Okay, also wir reden über Comedy, wir reden über Stand-Up-Comedy und da ist unser Basti an vorderster Front aktiv. Und ich habe natürlich sehr gerne gestern dein Spiel Bayern gegen Gießen übernommen, das ja ursprünglich für dich angesetzt war. Ich muss sagen, es war deutlich spannender, als ich im Vorfeld vermutet habe. Unfassbares Spiel eigentlich. Also damit meine ich nicht von der Qualität her, aber vom Verlauf her. Vielleicht können wir ja noch die ein oder andere. Hast du am Samstag denn? Du bist die ganze Zeit in Berlin jetzt gewesen, das ganze Wochenende, oder?
Ich bin die ganze Zeit in Berlin gewesen. Ich habe tatsächlich recht wenig mitbekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich halt zum einen an einer neuen Sendung schreibe, zum anderen jeden Abend halt bei Comedy-Shows spiele, aber ich habe natürlich die Ergebnisse verfolgt und ich habe auch gesehen, dass offensiv läuft es nach wie vor nicht wirklich bei Bayern München, auch gegen Gießen.
Ja, wir haben viele Ergebnisse, unter 80 Punkte, also das war so ein bisschen auffällig, vielleicht am Wochenende, gerade gestern. Ja, offensiv war das bei den Münchnern, also die erste Hälfte München gegen Gießen, da haben wir uns zur Halbzeit angeschaut und da habe ich gedacht, okay, das kann jetzt echt nicht euer Ernst sein. Also die Gießener haben tapfer verteidigt, beide haben irgendwie versucht zu verteidigen, was ja oftmals einfacher geht, will ich mal sagen, als vorne den Ball reinzuwerfen mit der richtigen Einstellung. Gießen hätte es auf jeden Fall verdient gehabt, dieses Spiel zu gewinnen, das ist ohne Frage, die haben am Ende tatsächlich so ein bisschen Angst gehabt vorm Gewinn, so sah es jedenfalls aus. 2-3 Angriffe, nicht so abgeschlossen. Samstag war ich in Weißenfels und der MBC, muss ich sagen, ja, der kommt allmählich. Also das ist eine interessante Geschichte, wie die sich da entwickeln, wenn das in dem Tempo weitergeht. Werden die noch dem ein oder anderen Team so ein bisschen Ärger bereiten, so möchte ich mal sagen. Vielleicht noch eine kleine Geschichte, ohne dass es ist nicht gegen Weißenfels, es gibt auch das Problem in anderen Städten, in ganz Deutschland, vielleicht sogar in Finnland, in Weißenfels fahren sonntags keine Taxis. Und wir mussten morgens um 6.30 Uhr, bin ich mit dem Schiedsrichter Benny Barth gemeinsam die 24 Minuten zum Bahnhof gelaufen zu Fuß, was überhaupt kein Problem ist für mich. Also ich mag gerne auch mal ein paar Meter gehen. Aber ich fand die Aussage interessant, dass sonntags keine Taxis fahren. Bin ich irgendwie, hat nichts mit Weißenfels an sich zu tun. Ich glaube, dieses Problem mag es auch in Werningerode geben. Gibt es diesen Ort? Ich weiß es nicht. Aber halt, es ist stellvertretend für die Taxenproblematik.
Was ich dich fragen wollte, ist, wenn man mit Benny Barth spazieren geht und du biegst aus Versehen in die falsche Richtung ab, sagt er dann nicht hier lang, sondern Schrittfehler?
Ja, so ähnlich, ja? Nee, überhaupt nicht. Nein, also das ist tatsächlich ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Mit dem kann man auch über den Basketball hinaus viele interessante Gespräche führen.
Wollen wir noch kurz etwas, was dir, glaube ich, sehr wichtig war, aufarbeiten von letzter Woche, was deine Trips in den Osten angeht? Wollen wir das noch kurz durchsprechen?
Ach, ich glaube, das hat sich irgendwie geklärt. Also ich habe mit den Menschen gesprochen, die gesagt haben, wir hätten den Osten zu stark kritisiert, beziehungsweise in einem schlechten Licht dastehen lassen. Ich möchte eine Sache vielleicht dazu aufnehmen und die weiterleiten. Ein Kollege von mir sagte, das Grundproblem beginnt schon damit, dass man eine Fahrt in den Osten so deklariert, als würde man nach Nordkorea fahren. Also dieses Besondere, das ist Außergewöhnliche, dass man jetzt in den Osten fährt und dass da alles irgendwie anders ist. Das finde ich interessant, das stimmt auch zum Teil. Ich möchte dazu vielleicht eine persönliche Geschichte für 10 Sekunden erzählen, dann bin ich auch still. Also ich bin 53 Jahre alt, das heißt, ich gehöre zu den Menschen, die die Wende erlebt haben und jeder in meinem Alter weiß, wo er zu dem Zeitpunkt war. Ich war in der alten DDR, ich habe das alles und für mich war diese Wende, ist für mich die unfassbarste Geschichte nach wie vor außerhalb familiärer Dinge wie Geburt meiner Kinder oder ähnliche private Sachen, die ich überhaupt erlebt habe. Und für mich ist das nach wie vor etwas ganz, ganz Außergewöhnliches und so ein Besonderes, dass da zwei völlig, völlig, völlig verschiedene Staaten, so habe ich es bis zu meinem 21. Lebensjahr erlebt, plötzlich vereint wurden. Und deswegen hat man vielleicht immer noch, anders als eure Generation, dieses Gefühl, dass das ein, ich will nicht sagen anderer Teil ist, aber es ist halt der Osten immer noch für uns. Das hat nichts damit zu tun, dass wir im Kopf eine Mauer haben, aber es ist irgendwie, bleibt dieses Gefühl, dass wir da ja früher nicht einfach so hinfahren konnten. Also ne, das ist irgendwie da. Ja. Und vielleicht kommt daher diese Geschichte, dass man manche Dinge nicht anders sieht, aber eben durch diese Vergangenheitsbrille. Ich habe aber, wir haben auch letzte Woche gesagt, Nazis gibt's auf der ganzen Welt, die gibt's überall, die gibt's im Westen. Es sollte nicht so negativ konnotiert klingen, wie es vielleicht bei manchen speziell mit Ostbiografie rüberkam.
Ja, es ist, ich muss vor allen Dingen mich für meine Faulheit entschuldigen dahingehend, weil es halt einfach faul ist, sich nur, also das, dieses Klischee auszunutzen quasi für einen leichten Joke. Da muss man normalerweise besser sein als das.
Du bist natürlich auch immer in diesem Gag-Modus, ne?
Das ist. Ja, klar. Ich versuche dich vor allen Dingen zum Lachen zu bringen, weil sind wir mal ehrlich, Basketball-Expertise habe ich nicht viel beizusteuern. Deswegen ist meine Hauptaufgabe eigentlich, Michael Körner zum Giggeln zu bringen.
Ist das wirklich so? Steht das in deinem Podcast-Vertrag drin?
Oh ja, ich habe da mit Manuel Tamm sehr lange Gespräche drüber geführt, dass ich mich bitte mit meinen Basketball-Takes zurückhalten soll, weil es alles Quatsch ist. Aber solange Michael Körner lacht, ist alles gut.
Oh, das finde ich irgendwie nicht fair. Ich finde, du sollst auch lachen. Aber über meine Witze kann man nicht lachen. Das habe ich schon von anderer Seite auch gehört. Ich habe einen sehr flachen Humor. Also insofern, ich lache zum Beispiel extrem bei dieser Amazon Prime-Serie mit Last One Laughing. Da kann ich sehr, sehr stark lachen.
Habe ich nicht gesehen.
Ja, das ist auch ein, ja, im Grunde ist das ja auch flacher Humor, weil man soll Menschen, also wer zuerst lacht, fliegt raus, aber ich kann mich darüber total beömmeln. Okay, reden wir noch über Basketball, bevor wir gleich unseren ersten Gast in der Leitung haben. Also wir haben gehört, Basti geht's super in Berlin. Du bleibst ja sogar da für die Postproduktion. Du schneidest diesen Podcast dann im Hotel so richtig, ja, also professionell. Mhm.
Ich weiß nicht, ob das so professionell ist. Also die professionellen Leute sind wahrscheinlich nicht in einem Hotel, während sie den
Podcast aufnehmen. Ja, ich sehe dein Podcast-Mikro, ich sehe einen Plopschutz, ich sehe professionelle Kopfhörer. Du hast das ganze Equipment, du hast ja ein Rüstauto vor der Tür stehen.
Ja, ich habe mich von einem unserer NEP-Wagen hierher fahren lassen. hier steht so ein kompletter Ü-Wagen vorm Hotel schon seit einer Woche.
Okay, die fahren dann zu Alba direkt danach.
Ja, haben sie tatsächlich nicht so weit von hier aus zu Alba Berlin. Aber ja, also ich lasse jetzt nicht im Podcast ausfallen, nur für ein bisschen Comedy.
Wow, das wollen wir hören.
Ja.
Also das Spiel gab es am Wochenende, das heißt, wir können mal ganz kurz drauf schauen, was sowieso der Trend ist. Und der Trend geht also tatsächlich in Oldenburg nach unten. Das müssen wir uns einfach mal, da schreibe ich mal einfach, da müssen wir vielleicht nochmal nachher in Norwegen anrufen, oder? Ich weiß nicht, ob. Ich kenne mittlerweile so ein bisschen den Plan von Phil Schwedhelm, wann er seinen Norwegisch-Kurs hat. Er schrieb mir letzte Woche auf Norwegisch, wann er da seine Stunde hat am Dienstag, aber ich weiß nicht, ob er die auch am Montag hat. Also Oldenburg geht die Tendenz nach unten und in Bamberg geht sie tatsächlich nach oben. Ungeschlagener Tabellenführer.
Im Spitzenspiel gegen die MLP Academics Heidelberg.
Ja, die Liga wird gerade auf den Kopf gestellt, so ein bisschen.
das Duell der ungeschlagenen Teams. Jetzt ist nur noch Bamberg das ungeschlagene Team. Nach wie vor will ich immer wieder betonen, es ist früh in der Saison. Ja. Wir wissen gar nichts. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Also es haben sich ja jetzt schon so ein paar Dinge vielleicht auch wieder ein bisschen erledigt. Also zum Beispiel die anfängliche Stärke der Löwen Braunschweig, die ja wirklich in den ersten beiden Spielen überragend ausgesehen haben und jetzt tatsächlich sehr am Schwächeln sind, wie es so sportlich zumindest eher zu erwarten war von dieser Saison aus meiner Sicht. Natürlich müssen die auch auf David Krämer verzichten, was eine extreme Schwächung ist. Der hat sich ja verletzt im Spiel gegen die Bayern. Mhm. Ulm gewinnt überzeugend gegen Crailsheim. Ich hoffe tatsächlich, nicht weil ich gegen Crailsheim bin, aber aus deutscher Sicht mit Hinblick auf den Eurocup, der bald beginnt, dass dieser Trend sich fortsetzt, weil Ulm hat auch sehr wackelig ausgesehen bisher und ich würde es wirklich sehr gern sehen, wenn Ulm nochmal eine starke Eurocup-Saison spielen könnte, wow, im letzten Jahr von Per Günther, weil ich glaube, dass der Kader personell, das haben wir ja schon besprochen, an einigen Stellen einfach nicht gut zusammenpasst. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn alle ihr Peak-Level erreichen, man irgendwie einen Weg finden kann, auch im Eurocup einen richtig guten Run anzusetzen. Das hat die Mannschaft jetzt in den ersten paar Spielen noch nicht so wirklich gezeigt. Jetzt hier gegen Crailsheim war es dann vor allen Dingen das letzte Viertel, wo sie komplett dominiert haben. Ich hoffe, dass das mal so ein bisschen konstanter anhalten kann bei Ulm.
Ja, Thema Eurocup, perfekte Überleitung. Danke, Basti, natürlich. Das ist ja unser Thema gleich mit unserem ersten Gast, mit Lukas Meissner von den Towers aus Hamburg. Bevor wir da zu sprechen kommen, tatsächlich der Blick auf die aktuelle Tabelle in der Easy Credit BBL ist schon ganz lustig. Die ersten fünf Vereine, Bamberg, Heidelberg, Bonn, Chemnitz und der MBC. Also kein München, kein Ludwigsburg, kein Ulm, kein Oldenburg, kein Berlin. Die üblichen Verdächtigen, so nenne ich sie mal, sind da noch weiter hinter und
Oh ja, apropos, ne? Also apropos offensive Schwierigkeiten, die MHP Riesen Ludwigsburg, meine Herren.
Wow, ja. Das also, ist auch, also da bin ich auch nicht sicher, ob das schon der Weisheit letzter Schluss ist oder ob John Patrick nochmal bei der Bundesagentur für Basketballarbeit anrufen also, wird,
um irgendwie. Keine, noch du hast es. Du hast dir die Antwort in deinem eigenen Satz gerade geliefert. Es geht um John Patrick, also ist es nicht der Weisheit letzter Schluss. Das wird nicht der abschließende Kader sein, da kann man sich, denke ich, sicher sein. Ja, es ist tatsächlich, also wenn halt deine Leistungsträger, deine vermeintlichen, alle irgendwie speziell offensiv nicht so performen, dann wird es natürlich schon echt schwer. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Ludwigsburg aktuell tatsächlich nur ein Problem der schwächeren Form von einigen ihrer Topspieler ist, weil gerade Jonah Radebaugh, von dem wir ja vor der Saison gesprochen haben, der hat ja so enorme Schwünge auch schon in dieser Saison mit seinem offensiven Leistungsvermögen. Also manchmal sieht er tatsächlich aus, ich kann mich noch erinnern an den ersten Spieltag gegen Hamburg, da sah er aus, ja, der wird MVP. Und dann gibt's aber Spiele, wo er aussieht, als wüsste er nicht, was er da draußen macht am offensiven Ende. Ist natürlich noch sehr jung, das bedingt das alles mit, aber das muss aus Ludwigsburger Sicht schon recht schnell nachgezurrt werden, früher oder später. Weil man ansonsten echt in eine schwere Saison reinläuft. Ich glaube, die hat man auch so zum gewissen Teil dort erwartet. Aber na klar ist der Anspruch da auch wieder hohe Playoff-Platzierung. Gleichzeitig muss man sagen, die BG Göttingen, ne? Da läuft's gar nicht so schlecht.
Da läuft's gar nicht so schlecht. 2-1. Also tatsächlich, ich glaube auch, dass die Bayern sich fangen werden. Ich glaube auch, dass Berlin sich fangen wird. Ich glaube auch, dass Hamburg da vielleicht noch kommen wird. Aber Ludwigsburg, also gerade Oldenburg sehe ich als Problem, muss ich offen zugestehen. Also da bin ich, das sieht
da bin
irgendwie
ich,
nicht gesund aus.
Bin ich überhaupt nicht dabei, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich sehe, weiß, die Bilanz ist 1-3. Ich sehe aber zumindest bisher gegen Alba, ich meine, gegen Alba kann man mal verlieren und auch deutlich verlieren. Mhm. Dementsprechend ist das für mich jetzt weniger problematisch. Ich sehe da ein Teamkonstrukt, das gut funktionieren kann nach wie vor. Okay. Ich bleib da für den Moment dabei. Ich glaube halt nur, dass das so viel neue Struktur ist, dass das Zeit braucht. Das gilt natürlich auch zu einem großen Teil für alle anderen Teams, über die wir gerade schon gesprochen haben. Nur finde ich, dass bei Oldenburg sich die Art zu spielen fundamental geändert hat im Gegensatz zu diesen anderen Teams. Also es ist halt einfach kein Mahal Basic mehr da. Und das war das ganze Spielsystem offensiv. Ball zu Mahal Basic und dann schauen wir mal. Alle Karten, alle Rennen, der findet schon jemanden. Und jetzt hast du einen komplett anderen Spielstil, an den du dich auf einmal an den du dich auf einmal gewöhnen musst.
Lukas, hör gut zu, unser Basti ist noch am Philosophieren.
Oh. Das ist schon das zweite Mal diese Saison, dass du das machst, Curly.
Ich darf unsere Gäste nicht warten lassen. Lukas Meißner aus Hamburg, guten Morgen.
Guten Morgen, moin.
Moin.
Ich wollte Basti gar nicht unterbrechen bei seinen Philosophien. Er hat über die Spielkultur in Oldenburg erzählt, die sich in diesem Jahr so verändert hat, ohne Mahal Basic. Wir wollen aber natürlich erst einmal mit dir reden, Lukas. Es gab, erstmal vielen Dank für deine Zeit, du merkst, wir sind schon hier mittendrin und alles läuft schon, alles leuchtet rot. Du hast uns ein Interview gegeben, unmittelbar nach deiner Verletzung im Februar. Du erinnerst dich?
Ja, ich erinnere mich, genau, ja.
Das war, wir machen den Podcast jetzt seit 6 Jahren, das traurigste Interview, an das ich mich erinnern kann. Es war also erstmal Riesenrespekt, dass du es damals getan hast. Und als du aufgelegt hast, da hatte ich so ein Kloß im Hals und dachte mir, oh scheiße, dem Kerl geht's einfach nicht gut. Und zu Recht, du hattest ja diese schwere Schulterverletzung. Deswegen gestatte uns die allererste Frage, wie geht's dir heute?
Mir geht's eindeutig besser. Die Schulter hält. Ich bin fit. Deswegen, ich bin einfach froh, dass diese lange Reise von der Verletzung oder dieser lange Weg jetzt so ein bisschen das Ende gefunden hat. Natürlich wird das jetzt weiterhin so meine Schwachstelle bleiben, des Körpers.
Nee. Psychologisch falscher Ansatz, Lukas.
Muss ich mich natürlich immer regelmäßig noch drauf konzentrieren, aber vom Kopf her ist da alles auch soweit gut, dass ich sagen kann, ich gehe in jedes Spiel, in jedes Training mit 100%.
Du kennst das Derrick Rose-Syndrom. Du kennst
ja,
dieses,
genau. Ne?
Also genau. Kreuzbandriss und danach immer nur aufs Knie hören und nicht mehr so springen, sich drehen und laufen wie vorher. Das ist Kopf, also es ist nicht mehr deine Schwachstelle, es ist deine Stärke geworden, weil sie ja hält und weil sie richtig gut zusammengeflickt wurde. Das ist jetzt viel stabiler als vorher.
Das ist ein guter Ansatz, ja. Dann nehme ich mir den zum Herzen und dann versuche ich den mal so richtig anzunehmen. Ja.
Das ist jetzt, also ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung, aber ich glaube, dass man.
Nee,
der Kopf
also ich
macht da auch viel, ne?
Ja, also ich sehe es jetzt nicht vom Kopf her als Schwachstelle an sich, als mein Körper an, sondern es geht ja darum, dass das jetzt, vom Februar ist ja jetzt auch nicht so lange her, was jetzt so eine schwerwiegende Operation angeht. Deswegen geht es halt darum, dass ich regelmäßig noch darauf achten muss, die Schulter noch weiter zu kräftigen und noch weiter zu stützen. Das ist halt einfach noch ein längerer Prozess, obwohl ich jetzt schon wieder voll im Training bin, aber das ist für jede größere Verletzung normal, dass man da natürlich ein bisschen Pflege im Nachhinein auch noch braucht.
Ist ganz spannend, wie man so zu einem Experten eines Körperteils wird, wenn man selber davon betroffen ist, oder? Gerade bei diesem komplexen Schultersystem. Ich denke, du kennst da jetzt alle Fäden, alle Sehnen und alle Knorpel, die da so rumliegen.
Ja, und das Witzige ist eigentlich, wenn man jetzt auf dem Feld oder irgendwie bei einer gegnerischen Mannschaft Leute hat, die auch Schulterverletzungen haben, also ich meine, ich kenne das von Andy Seifert, aber jetzt auch mit meinem Mitspieler Mike Kotzer und so, man fühlt sich relativ schnell verbunden, wenn man diese gleichen Qualen von dieser Schiene und so mal durchgemacht hat, also das verbindet einen doch relativ stark.
Ja, einen anonymen Schulterexperten-Treffen am Mittwochsabends 19.30 Uhr. Genau. Gegenseitiges Ein- und Ausrenken. Ja. Lukas, wir wollen natürlich über dich reden und über die Hamburg Towers, ohne jetzt deine Laune wieder verhageln zu wollen. Aber wenn ich jetzt auf die Statistiken von gestern schaue, da sehe ich Einsatzzeit Lukas Meißner. Wo ist er denn? Das ist Chemnitz, das ist der Weidemann, der kommt gleich.
Sechseinhalb Minuten,
genau. Lag das jetzt am Spiel? Lag das an Lukas Meißner? Lag das an. Es lag vor allem an Pedro Caies, denke ich mal, aber was ist der Grund gewesen?
Ja, das ist natürlich jetzt gerade am Morgen nach dem Spiel eine schwierige Frage jetzt direkt zu beantworten, auch für einen Spieler. Ich denke mal, dass ich im Moment noch nicht die Leistung aufs Feld bringe, die der Trainer jetzt gerade erwartet. Andererseits bin ich auch im Moment jetzt nicht irgendwie, dass ich den Kopf verliere oder ähnliches, wenn ich da mal 6:30 spiele, weil wir erstens viele Spiele haben und zweitens ich ja jetzt eigentlich nicht mehr irgendjemandem beweisen muss, dass ich Basketball spielen kann. Also das habe ich, glaube ich, in der letzten Saison doch irgendwie bewiesen. Da geht es für mich jetzt einfach darum, das weiter anzunehmen und dann weiter zu arbeiten, und dann schauen wir mal, wie es dann die nächsten Spiele aussieht.
Ja, und sowieso hatte man ja bisher den Eindruck, dass es mit den Rotationen und wer welche Rolle übernehmen soll, bei euch ein bisschen turbulent war. Klar, komplett neu zusammengestelltes Team. Pedro Caies war speziell nach der Niederlage im Pokal in Bayreuth, da habt ihr euch ja gestern quasi revanchiert dafür, sehr unzufrieden, sehr unhappy. Ist das eine Unruhe, die man auch in der Mannschaft gespürt hat? Oder wenn man dann wieder in Hamburg ankommt, ist es dann alles ruhig und kalkuliert und wir machen das hier quasi mit Weitsicht darauf, was die sportlichen Ziele sind?
Also die sportlichen Ziele sind ja eigentlich doch sehr kurzfristig, dass man sagt, wir wollen uns von Spiel zu Spiel steigern. Und das hat ja Anfang der Saison nicht unbedingt funktioniert. Aber jetzt so langsam kommen wir halt da rein. Und es war auch mit dem Abgang von Jabril Durham natürlich jetzt einfach nochmal ein kleiner Wechsel drin. Dann hatten wir Justus mit einer Verletzung, dann hatten wir Mike Kotzer am Anfang mit einer Verletzung. Das ist natürlich nicht einfach fürs Team, aber das als Grund zu nennen, warum wir jetzt als Team nicht sofort gut funktioniert haben, ist eigentlich nicht richtig, weil wir eine lange Vorbereitung gespielt haben, wo wir alle dabei waren und wo wir genug Zeit dafür hatten. Aber trotzdem denke ich, dass man mit einer Zehner, teilweise ja Elfer-Rotation, was wir irgendwie spielen oder versuchen zu spielen, längere Zeit braucht, sich zusammenzufinden. Vor allen Dingen, wenn man mehrere Spieler hat, die auch in den Führungsrollen noch nicht lange spielen, beziehungsweise in dieser Formation, als wenn du jetzt eine 7- oder 8er-Rotation hast bei Bayreuth oder bei anderen Teams, die da so ein bisschen kleiner wechseln können. Das ist natürlich auch einfacher für Spieler, da richtig reinzukommen.
Ja, du sagst es gerade auch selber schon, es ist tatsächlich bei euch in der Mannschaft so ein bisschen schwer, zumindest von außen noch rauszukristallisieren, wer so die Führungsspieler sind. Klar, ihr habt einige Persönlichkeiten, die schon einiges an BBL-Erfahrung haben, vor allen Dingen natürlich Max Di Leo, dann Robin Christen. Aber wenn du jetzt sagen müsstest, so das ist der Typ, der uns zusammenhält, wenn es mal nicht läuft, das ist der Typ, der vielleicht auch mal laut wird, wer wäre denn das bei euch in der Mannschaft?
Ja, also ich glaube, wir haben verschiedene Führungsqualitäten. Ich glaube, Max ist eher, also Max Di Leo ist eher ein Vocal Leader, also der mal den Mund aufmacht. Ich denke, der Seth Hinrichs hat auf jeden Fall auch Qualitäten, mit seiner Erfahrung und mit seiner Ruhe, so ein Team nach vorne zu bringen. Aber ich glaube, vor allen Dingen auf dem Spielfeld ist es noch für uns so, dass wir uns da so ein bisschen finden müssen, und da gucken wir manchmal noch nach links und rechts. Da ist es ja dann auch darum, dass man jemanden hat, der die viele Minuten spielt, um dann auch auf dem Basketballfeld so diese basketballerische Führungsrolle zu übernehmen. Ich glaube, Jaylen Brown hat da auf jeden Fall das Potenzial dazu. Der muss sich, glaube ich, aber hier noch in der Bundesliga so ein bisschen finden nach den Jahren in Spanien. Aber der hat auf jeden Fall das Potenzial, diese Rolle so zu übernehmen, ja.
Jetzt geht es morgen los mit dem Eurocup, der live bei Magenta Sport ab 19:15 Uhr. Euer Spiel gegen Partizan Belgrad. Das ist eine knackige Saison. Das sind zwei Zehnergruppen, ist ein anderer Spielmodus als sonst. Zwei Zehnergruppen, und erstmal spielt man in der Gruppe jeder gegen jeden zweimal. Also 18 Spiele kommen in jedem Fall. Wie gesagt, morgen Partizan Belgrad. Da spielt ein Kevin Panther, ein Zach LaDae. An der Seitlinie steht ein Jacob Obradovic. Glaubst du? Du wirst wahrscheinlich jetzt ja sagen, aber ist diese Mannschaft, sind die Hamburg Towers schon bereit jetzt für so eine Dimension, für diese Kaliber, die dann auf euch zukommen?
Also ich würde jetzt Partizan Belgrad nicht mit jedem Eurocup-Team vergleichen. Also ich glaube, dass das schon ein besonderer, starker Gegner wird jetzt am Morgen.
Also die wollen in die Euroleague, die haben den Obradovic nicht geholt, die wollen
Ja.
den Eurocup gewinnen, müssen wir dazu sagen, weil das bedeutet gleichzeitig, dass du das Jahr drauf in der Euroleague spielst.
Genau, also das ist jetzt für Dienstag nochmal eine andere Perspektive, sage ich jetzt mal. Aber ich denke schon, dass wir diese Spiele nutzen können, uns als Team zu verbessern, und vor allen Dingen diese Steigerung zu erreichen, die wir halt brauchen. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen für dieses Spielsystem, auch was wir haben, die Teamchemie, den Zusammenhalt als Team, der wird durch die Spiele, glaube ich, durch diese Mehrspiele wachsen. Und auch durch dieses Niveau mal gegen jetzt Partizan Belgrad zu spielen und zu sehen, okay, das braucht es, um ein gutes Team zu sein. Das sind dann die kleinen Details, die wichtig sind. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir da viel Erfahrung sammeln, um dann auch zu sehen, kann man vielleicht im Prozess in 2, 3 Wochen, ich weiß nicht, zweiter Gegner ist Badalona, das wird nicht gerade viel einfacher, aber dann vielleicht den einen oder anderen Sieg holen und den werden wir feiern ohne Ende, weil jeder Sieg halt Geschichte für die Hamburg Towers ist.
Ja, ist ein etwas seltsames System dieser Eurocup, also diese Zehnergruppe, am Ende kommen die ersten 8, also eine Runde weiter, nachdem man sich da 18 Spiele geprügelt hat. Ja, aber gut, ist so wie es ist. Wir haben am Anfang, Lukas, über die BBL noch kurz gesprochen, über die Tatsache, dass da momentan auf den ersten 5 Plätzen Bamberg, Heidelberg, Bonn, Chemnitz und der MBC stehen. Ist das aus deiner Sicht eine Momentaufnahme? Ist das, oder hat sich irgendwas, wenn du dir so die Spiele, die Teams, die Ergebnisse anschaust, hat sich irgendwas in der Tektonik verändert?
Also ich glaube, dass jetzt gerade es noch ein bisschen zu früh ist, auf die Tabelle zu schauen.
Weil ihr Zehnter seid, ich weiß schon, ja.
Nee, aber nach 4 Spielen ist es halt schwierig jetzt zu sagen, weiß ich nicht, da verlierst du mal ein Spiel knapp und dann bist du 3-1 und dann bist du auf einmal auf dem 8. oder 7. Platz. Also das ist für mich noch nicht von Bedeutung. Ich denke, dass Bamberg aber einen sehr guten Start hingelegt hat und auch das Team sieht sehr gut aus. Und mit Heidelberg natürlich eine Überraschungsmannschaft. Aber ich glaube, dass das vor allen Dingen jetzt in der Länge der Saison, also nach 10, 15, 20 Spielen, wird das nochmal ein bisschen durchgewürfelt werden. Und natürlich hoffe ich wieder, dass es so eine Cinderella-Story gibt wie Crailsheim oder Vechta. Das ist ja immer schön, dann mitzusehen und würde es den Heidelbergern auch gönnen. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht.
Okay, ja, da kommt für euch natürlich noch die berühmte Doppelbelastung hinzu, über die wir dann immer wieder reden, gerade als Außenstehende, wenn man sieht, gut, Euroleague ist nochmal eine höhere Belastung mit dem Doppelspieltag zwischendurch, aber die Reiserei, ihr werdet da ja auch ein bisschen durch die Gegend gurken in den nächsten Wochen und Monaten, wird eine spannende Erfahrung werden in jedem Fall. Aber da freut man sich dann schon drauf, oder? Dass es mal so ein bisschen wieder, das ist ja das zweithöchste europäische Niveau. Da gibt es auch eine gewisse Vorfreude jetzt auf sowas.
Ja, also ich sage immer, für den Spieler ist international spielen perfekt, weil man
3 Tage weniger Spiele trainiert.
Genau, und wenig Training hat. Aber für einen Trainer wahrscheinlich eher andersrum. Und ich finde es einfach gut, dass man beim Spiel lernen muss. Man hat nicht mehr diese Trainingsvorbereitung, sondern wir müssen im Spiel reagieren. Wir müssen da besser auch fürs nächste Spiel dann schon arbeiten und so. Also ich glaube, das wird nochmal eine gute Erfahrung, vor allen Dingen mit so vielen Spielen, dass man das auch als Spieler, dass es dann einen weiterbringt, sich nochmal anders weiterzuentwickeln und so. Das, glaube ich, wird schon auch einfach eine tolle Erfahrung.
Ja, das denke ich in jedem Fall. Auf jeden Fall ist das morgen Abend schon mal ein richtig knackiges Spiel gegen Partizan Belgrad und man sollte sich einfach auch da, wie du sagst, einfach die Erfahrung mitnehmen erst einmal und gucken, was passiert. Ja, Lukas, wir haben gleich noch Nelson Weidemann von den Chemnitzern. Ihr seid nicht der gleiche Jahrgang, ich weiß, ihr seid so ein bisschen auseinander, aber kennt ihr euch eigentlich so ein bisschen von irgendwelchen Geschichten von früher? Ihr seid so zu weit auseinander, um gleiche U18-Gedöns gespielt zu haben, aber kennt man sich trotzdem?
Also viel kennen wir uns nicht. Man kennt sich natürlich über Ecken und Enden, also über Karim, die beide Münchner sind, kennt man sich dann doch schon ganz gut. Aber wir haben uns jetzt nur in Chemnitz dann nochmal gesehen, wo er sehr gutes Spiel gemacht hat und eine sehr gute Saison gemacht hat. Das freut mich dann auch immer zu sehen, dass das gut läuft bei ihm. Ja.
Ah, bevor wir natürlich zu Nelson kommen, haben wir eine Sache vergessen, das Thema Nationalmannschaft. Gordy Herbert hat ja alle angerufen, er hat 45 Spiele angerufen. Warst du dabei eigentlich bei den 45?
Ja, er hat mich auch angerufen und wir haben kurz geschnackt. Er war sogar jetzt auch in Bayreuth, aber da musste ich ja krankheitsbedingt kurzfristig leider absagen. Mhm. Deswegen konnte ich jetzt nicht mit ihm persönlich reden, aber am Telefon haben wir uns auf jeden Fall schon ausgetauscht.
Okay, also Ich habe noch ein Zitat von dir aus der Hamburger Morgenpost gefunden. Das ist, glaube ich, gar nicht so alt. Der Traum von der Europameisterschaft erlebt.
Ja, ich glaube, das wird für jeden Spieler so sein. Jeder, der angerufen wurde, jeder, der dann eine Chance dabei zu sein hat. Auch für mich ist das so.
Dann wünschen wir dir alles Gute dafür. Jetzt abschließend noch, um die Brücke zu Nelson Weidemann zu schlagen. Ja, auch jemand, der immer wieder irgendwo anklopft und immer wieder weiterkommen will. Also, ist jetzt vermessen vielleicht, was ich frage, aber hast du einen Tipp oder sowas? Was macht man denn, um immer einen Schritt weiterzukommen? Was ist so außer harter Arbeit? Was muss man noch? Was lernt man noch im Laufe der Jahre dazu?
Also viel auf sich selber hören. Gibt genug, die irgendwie was anderes sagen.
Ah.
Und sonst würde ich einfach sagen, viel Geduld. Also das braucht es schon. Wenn es nach einem Jahr nicht klappt, dann klappt es vielleicht nach dem zweiten. Und wie man bei ihm jetzt sieht, vielleicht jetzt in so einem Jahr so einen Durchbruch zu schaffen, wo dann die Leute ihn nicht mehr nur als jungen deutschen Spieler anzusehen, das wünsche ich ihm. Und da zahlt sich dann die Geduld aus.
Darf ich da kurz nachhaken, was du mit dem ersten Ansatz da gemeint hast? Mehr auf sich selber hören, weniger auf andere. Ich habe mal kurz, also ich weiß es auch, dass du bist ja bei Golden Patch, also bei der Dennis Schröder Agentur.
Ja, da bin ich nicht mehr.
Ah, da bist
Also,
du nicht mehr.
nee, da bin ich nicht mehr. Ich habe mich da aus der Sache verabschiedet.
Aha. Gab es da zu viele Menschen, die dir zu viele Sachen erzählt haben, die du im Nachhinein nicht so gut fandest?
Na, so will ich das jetzt nicht sagen. Ich bin jetzt auch nicht ein Fan davon, irgendwie interne Sachen zu erzählen, aber für mich ging es eher darum, dass ich mich woanders besser betreut gefühlt habe und ich von diesem Konzept weiterhin überzeugt bin, was Dennis da versucht aufzustellen, aber für mich einfach individuell jetzt nicht die beste Option und deswegen war das für mich die richtige Entscheidung, mich jetzt von dieser Sache zu trennen.
Okay, dann muss ich das in der Eurobasket-Datenbank ändern, denn da steht immer noch deine alte Agency.
Ja, das ist frisch, frisch.
Ach, das ist ganz frisch. Wen können wir denn da jetzt eintragen?
Heiße News.
Okay.
Ja, das kommt auch noch.
Das kommt auch
Also,
noch alles nicht offiziell. Boah, das jetzt,
genau.
bevor es zu heiß wird, Lukas, müssen wir direkt das Gespräch beenden.
Genau. Nicht,
Alles
dass ich mich
klar,
immer
bleib gesund.
ausplaudere, aber es ist gut.
Denk
Ja,
dran, die
danke schön.
Schulter ist dein starkes Organ, dein starkes Gelenk. Es ist nicht schwach.
Dann danke für den Tipp. Ich werd mir das zu Herzen
Lass
nehmen.
dir das von einem
Ja.
Hobbypsychologen gesagt sein.
Genau.
Und nicht so viel auf andere hören, wie du selbst schon gesagt hast, Lukas.
Genau, ja. Dann passt das ja alles zusammen.
Alles klar. Lukas, gute Zeit und zeig dem Obradovic morgen, was die Towers drauf haben. Bis dahin.
Mach ich. Alles klar.
Gute
Danke.
Zeit.
Ciao, ciao.
Ciao.
Boah, immer diese sensiblen Themen mit den Agencies, ne? Also. Ja, ich meine, bei Golden Patch, also bei dem Braunschweiger Konstrukt mit Dennis Schröder, da waren eben auch Spieler unter Vertrag oder sind unter Vertrag und vielleicht kriegt man da ja manchmal eben auch, ja, dieses NBA-Ding eingepflanzt und ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, es ist pure Spekulation und dann sollte man besser mal auf sich selber hören, aber ja, das ist ein ganz aufgeweckter Bursche übrigens, also der
Ja.
Lukas, das ist, wenn ich
Macht
mit.
immer Spaß, macht immer
Absolut.
Spaß mit Lukas Meißner zu reden, da kann man auf jeden Fall nichts sagen.
Ist das nicht dein Jahrgang sogar? 95? Nee, du bist älter,
Nee,
ne?
ich bin viel älter,
Du bist
viel
94, du bist
älter.
94, oder?
93er.
93!
Ja.
Du bist
Was mich.
im Europameisterschaftsjahr geboren. Deutschland-Europameister.
Das ist korrekt.
Wow.
Es stand in den Sternen, dass ich ein mittelmäßig erfolgreicher
Jetzt sag nicht, du bist ja
Basketball-Experte
noch
wäre.
am 4. Juli 93 geboren.
7. Juli.
Ist nicht dein fucking
Aha.
Ernst.
Es
Drei
hat drei
Tage nach
Tage
dem größten
gedauert,
Erfolg des
so
deutschen
wie
Basketballs.
bei wem hat es noch 3 Tage gedauert? Ich will das nur in den Raum stellen. Also wer ist noch berühmt dafür, dass 3 Tage später was? Also denk mal drüber nach zu Hause. Das klingt so, als hätte ich so einen richtigen Napoleon-Komplex jetzt gerade.
Wir werden noch 3 Tage später, als was geboren ist.
Nee, überleg mal, wer noch 3 Tage später, nachdem was passiert ist, nochmal, wer dann wieder, also dann, da
Du
ist
meinst
was passiert.
Jesus?
Hey, warte, ich will mir noch.
Jesus, Basti ist der Jesus des Basketballs. 3 Tage nach dem Europameisterschaftssieg 93 wurde
Er ist gekommen. Er ist gekommen, um die Advanced Stats zu bringen. Irgendwann mache ich das. Irgendwann gründe ich eine Firma, die uns endlich Advanced Stats gibt. Das wird meine Aufgabe als Heiland.
Dann bleibt noch die Frage, ob deine Mutter vielleicht 3 Tage vorher wirklich auch dieses Spiel gesehen hat gegen Russland. Das Finale wurde
mit
ja in der
Sicherheit
ARD
nicht.
Übertragen. Wurde ja übertragen
mit,
in der ARD.
Absoluter, da bin ich mir hundertprozentig sicher, nein.
Es wurde nach der Tagesschau gesendet. Also frag sie doch nochmal. Vielleicht hat sie auf den Tatort gewartet und es kam Deutschland gegen Russland. Mit dem Kai Nürnberger Pass auf Chris Welp.
Meine Eltern haben noch nie ein Basketballspiel angeschaut.
Moment. Moment. Auch nicht eins, was du kommentiert hast?
Das weiß ich nicht genau. Mhm. Aber die haben zumindest, bevor ich bei Magenta Sport war, noch nie ein Basketballspiel angeschaut.
Okay, gut. Das ist ja nicht so schlimm. Also, das ist schade, aber das ist jetzt nicht schlimm. Okay, auch da müssen wir das Gespräch beenden, bevor es zu heiß wird. aber die Sache ist die, dieses Datum werde ich nie wieder vergessen. 7. Juli 93, Basti. Ich glaube auch die gesamte Basketball-Community wird am 7. Juli jetzt dir zu Ehren irgendwelche Fahnen aus dem Fenster hängen.
Shit, es gibt ein neues Bild von einem fantastischen Comedian, Carlos Calanta, das ich die Tage hier in Berlin gesehen habe. Ich wünschte, ich könnte es erzählen, weil es ungefähr um das Thema geht und es ist so gut, aber ich will nicht Carlos Bit spoilern. Ah. Was ich jedem nur empfehlen kann, geht auf, also wenn Carlos irgendwo spielt, geht er hin. Sensationell,
ist
wie
der
gut der
so
Kerl
gut?
ist. Ja, sensationell gut.
Okay.
Sensationell gut. Und ich habe zum zweiten Mal in meinem Leben eine Interaktion mit Felix Lobrecht gehabt.
Wo wir schon beim Thema Carlos Calanta sind, das ist ja irgendwie Best Buddies, ne? Du hattest,
genau.
du hast Felix getroffen jetzt bei deinem Wochenende?
Der war bei jeder einzelnen Show, bei der ich gespielt habe, hat der vor mir gespielt. Jede Show.
You gotta be kidding me. Du bist nach Felix Lobrecht aufgetreten.
Yes, mehrfach.
Wow.
Und einmal hat er sich mein Set angehört und hat dann gesagt, gutes Set, Digga. Und das war, wie beim letzten Mal, alles, worauf sich unsere Interaktion beschränkt hat.
Good set, Digga.
Okay. Dieses Mal hat er mir noch die Hand gegeben zum Abschied. Das war ein Improvement im Vergleich zu
früher. Ja. Das ist natürlich auch nicht so einfach, ne? Da kommen die großen Fußstapfen von Felix Lobrecht, den ich ja gar nicht, ich finde den Podcast ganz witzig manchmal, aber ich finde ihn ja live nicht so toll, wie ich schon mal erwähnt habe. Also beziehungsweise das Programm nicht so toll. Und dann kommst du in diese riesen Fußstapfen da reingelatscht. Das ist auch nicht so einfach, oder?
Ja, es ist tatsächlich, naja, es kommt drauf an. Es gibt ein paar Comedians, die mit ihrem Stil, selbst wenn sie gut ankommen, eine Bühne kaputt machen für die Leute, die danach kommen. Zu denen gehört Felix nicht. Also danach kann man immer noch sehr, sehr gut spielen. Da merkt man schon daran, dass so dieser ganz große Fame vielleicht nicht das Allergeiste ist. Der ist halt da nach der Show und es sind wirklich 60 Leute um ihn rum, die Fotos von ihm haben wollen. Wir waren in einem Laden, der so raus auf die Straße geht, quasi in Friedrichshain. Da ist nur so ein Fenster. Da ist so ein kleines Fenster, das auf die Straße rausführt. Und an diesem Fenster waren bestimmt 15 Leute so hingepresst und haben, oh, ist das Felix Lobrecht? Die waren gar nicht bei der Show. Einer hat den gesehen von außen und dann sind sie alle so an diesem Fenster gestanden, als wäre es das Bullauge von der Titanic und die hätten da den Eisberg beobachtet.
Mein Gott, das ist ja auch irgendwie banal.
Das ist schon krass.
Aber
also,
so
das ist schon echt
die Welt. Also wir sehen es ja immer wieder, diese Stars an Himmeln, das bleibt. Also das gab es schon immer und scheinbar ist das irgendwie bei uns, also ich meine, wenn Scarlett Johansson käme, dann würde ich auch am Bullauge hängen und mal gucken.
Ja, würdest du wirklich? Also ich glaube,
wenn die jetzt hier in München wäre, und würde ich schon hingehen, glaube ich, und mal gucken.
Na, ich glaube, der Mensch, den ich am liebsten, also mein Lieblingskünstler auf der ganzen Welt ist Charlie Kaufman. Und wenn der mir gegenüberstehen würde irgendwo, dann würde ich vielleicht so nicken, um zu zeigen, ich kenne ihn. Ich würde ihn aber in Ruhe lassen.
Ja, das würde ich tatsächlich auch. Also ich würde sie auch nicht ansprechen. Das würde ich auf gar keinen Fall machen.
Okay.
Auf gar keinen Fall.
Ja, ach so, ja, wenn die hier wäre und irgendeine Veranstaltung machen
würde,
sagen
klar,
mal, dann
irgendwo über einen roten Teppich läuft und man kann so aus 100 Metern mal gucken, da würde ich, glaube ich, hinfahren und mal.
Okay, da würde ich tatsächlich nicht hin. Also eine langweiligere Veranstaltung als die gibt's ja nicht mehr.
Weiß ich nicht. Aber
da kannst du einfach Fotos von Scarlett Johansson googeln, da kannst du von näher
manchmal
ansehen.
Manchmal muss man sich. Ich habe am Wochenende übrigens auch mir einen lang gehegten Traum erfüllt, um bei Hollywood zu bleiben. Ich habe endlich Wolves of Wall Street geschaut.
Wolf Singular.
Wolf
außer of Wall Street. Außer es gibt ein Sequel, von dem ich noch nichts weiß.
Es ist echt Wolf, ne? Also dieses DiCaprio-Ding halt.
Martin Scorsese, ja.
Ja, 3 Stunden. Und das ist ja mal so eine Geschichte, die einen so ein bisschen abschreckt, ne? 3 Stunden Film gucken. Aber ich hatte ja viel Zeit im Zug und hab mir, obwohl das ja ein Film ist, wo man nie weiß, ob man den im Zug schauen soll, da bin ich immer so ein bisschen,
weil wegen den Nude, weil weiß dann ja, da Nude-Scenes gibt's, ja, ja,
und da gibt's Bums-Szenen und dann willst du ja nicht, dass die anderen Zugfahrer, die da hinter dir sitzen, neben dir sitzen, da gucken und was macht der denn da?
Deswegen, ich mach das mittlerweile mit Absicht, um ehrlich zu sein. Echt? Ich habe mir jetzt für die Zugfahrt nach Hause Nymphomaniac runtergeladen von Lars von Trier. Einfach nur, damit ich das Abteil für mich haben kann, endlich.
Also, das ist natürlich, da muss ich sagen, Anerkennung und Respekt, Basti, das ist ja quasi ein Porno.
Das stimmt nicht wirklich, aber mir ging es am Anfang auch so, dass mir diese Szene sehr unangenehm waren und mittlerweile bin ich so, ist mir wurscht, nee, ist mir das wirklich kann ich egal. Nicht.
Also als dann DiCaprio wieder mit seiner Frau da im Bett lag, da habe ich dann schon das Display so gedreht, dass es alle anderen extrem geblendet hat. Also.
Viel besser als die Chance, dass sie möglicherweise so einen Zipfel einer Spitze des Bildes erspähen hätten können, hast du sie stattdessen alle in den Augen geblendet, sodass sie auf jeden Fall da hinschauen, wo das herkommt.
Ich habe selber auch nichts sehen können dann mehr, also ich habe dann auch nur den Sound gehabt. Aber guter Film, also...
Wenn wir schon verlieren, dann machen wir ihnen wenigstens einen Rasen kaputt. Das ist so ungefähr das, was da passiert ist.
Oje. Okay, also, jetzt bin ich echt oldschool. Ne? Jetzt habe ich Wolf of Wall Street gesehen, einen 28 Jahre alten Film. Hurra.
What? Oder? Wolf of Wall Street ist 5 Jahre alt.
Never ever in my life.
Oder 8, maximal 8.
Wolf of Wall Street.
Von 2016 würde ich schätzen.
2013? Ey, da hätte ich jetzt echt gedacht 2002 oder so.
Nee, der ist nicht so alt.
Okay, 8 Jahre, da bin ich auch noch gut dabei.
Ein bisschen noch, fresh drin, ja.
8,2 bei der IMDb Base da, bei der, okay, ich dachte, der wäre noch höher. Gut, Themawechsel, Basketball, Achtung, alles wieder klarspülen.
Achso, ich hätte noch eine Trivia-Frage gehabt. Was ist ohne nachzuschauen, der am höchsten, du kannst jetzt auch die Dings, die Musik dürfen wir nicht mehr einspielen. Was ist der am höchsten bewertetste Film bei der IMDb aller Zeiten? Also wenn man auf die Top 100 der IMDb. Das ist absolut richtig. Ja. Shawshank Redemption. Woher weißt du das?
Das ist auch der geilste Film, den ich kenne. Und ich habe das wirklich auch mal vor einiger Zeit nachgeschaut, was da auf 1 ist.
Ah, okay.
Ich glaube, da war Pulp Fiction unter den Top 5 und ich hatte, glaube ich, Pulp Fiction auf 1 gesetzt damals. Also, was ich dachte, was da auf 1 ist. Und dann sehe ich aber hier
Shawshank,
Shawshank Redemption.
Die Verurteilten auf Deutsch.
Die Verurteilten.
Mit Tim Robbins und Morgan Freeman. Ja, ich bin beeindruckt. Ich dachte wirklich, dass ich dich da jetzt so aus der Bahn werfen kann mit meiner Trivia-Frage, aber weit gefehlt.
Ich bin immer noch studierter Filmwissenschaftler, auch wenn das keiner glauben mag. So, wir gehen zu Nelson Weidemann. Wir haben es ja schon angekündigt. Das ist auch deswegen so früh wieder die Aufzeichnung heute, weil die Jungs müssen ja alle zum Training und wir schaffen es tatsächlich mit eisenharter Penetranz, die Jungs vor dem Training, nach dem Morgenkaffee oder was auch immer, was machst du denn jetzt da? Jetzt geht an die Minibar. Der Ulrich geht an die
Das hättest du jetzt auch einfach
an die Minibar.
Hättest du jetzt auch einfach verschweigen können. Nein. Ich wollte hier unauffällig was zum Trinken holen.
Aber du hast ja vor der Aufzeichnung gesagt, es gibt immer nur von jedem Getränk eine Sache. Den Orangensaft hast du schon.
Ja.
Jetzt kommt der Piccolo oder was?
Jetzt kommt Apfelsaft. Apfelsaft gibt's jetzt.
Jetzt kommt Apfelsaft.
Es gibt, das nervt mich so ein bisschen an diesen Hotel-Minibars, dass die immer 18 verschiedene Getränke haben, aber von allen Getränken nur so einen halben Mund voll. Ja. Also da hat wirklich nur einmal jemand reingespuckt in die Flasche und dann war's das wieder mit dem Apfelsaft für heute. Gib mir doch einfach eine 1,5 Liter Flasche.
Genau.
Gib mir eine 1,5 Liter Flasche Wasser und eine 1,5 Liter Flasche so billigen Energy-Drink von mir aus.
Ich verstehe auch gar nicht, warum man das, wenn man, sagen wir mal, 14 Tage vorher das Ganze online bucht, dass man das nicht irgendwo eintragen kann. Minibar, okay, gibt es. Und dann kann man so reinschreiben, okay, also ich nehme Magerquark, Bananen und Tomatensaft. Das finde ich mega geil, so wenn es das gäbe.
Wie bei so einem Rider, meinst du, was Rockstars haben? Also dass sie, wie die Rolling Stones, die irgendwie nur rote Gummibärchen immer in ihrem Green Room haben wollten.
Die haben nur, die wollten nur rote Gummibären haben, diese, du meinst diese Blues Cover Band?
Ja, die wollten immer nur rote Gummibärchen haben, um zu schauen, ob die Leute vor Ort ihren Rider lesen.
Ach komm.
Ja, ja, das ist so eine, ich weiß.
Ja. Okay, wir gehen zum letzten Mal meiner Chemnitz. Es ist 9.30 Uhr, wir sind pünktlicher als, also wir, pünktlicher
die Polizei als
die Zeitansage, muss ich tatsächlich sagen. Da muss ich mir erstmal wieder die Daten raussuchen hier vom Nelson. Wo der überall war, wann der geboren ist. Was sehe ich da? 7. Juli? Nee.
Hallo, hier ist die Mobilbox.
Nelson, das, oh ist mein aber, Gott. Das ist aber mal eine Sache hier. Da geben wir ihm noch mal ein paar Sekunden.
Hallo, hier ist die Mobilbox von Michael Körner.
Da muss ich direkt ihm noch eine WhatsApp hinterher schicken, denn er hat eigentlich, ich habe ihn gefragt, ey, 9.30 Uhr passt das? Und seine Antwort war, Achtung, 9.30 Uhr geht fit. Kannte ich auch noch nicht, die Aussage.
Geht fit.
Geht fit.
Ja, du, die jungen Leute mit ihren UKW-Radios und frischen Begriffen. Käme ich nicht mehr aus.
9.30 Uhr geht fit. Ja, Nelson Weidemann, Berliner Jung, ist ja aus dem ganzen Berliner Programm. Wir erzählen genau die Sachen, die er gar nicht hören muss, weil er sie eh schon weiß. Und ist dann ja zu den Bayern gegangen, irgendwann mal 2016. Großes Projekt gewesen und es hieß, das ist ein Point Guard für die Zukunft. Das ist einer der... Und wir hatten ihn in einem Insta-Live.
Mhm.
Und zwar, pass auf, ich kann es dir sagen. Nee, ich weiß nicht mehr, das zeigt jetzt hier meine... 14.04.2020. Genau. Mhm. Und da hat er uns damals erzählt, dass er so einen Zettel zu Hause hat. Also da steht dann drauf, da stand drauf, okay, 2020 Euroleague, 2021 NBA. Also ihr sitzt austauschbar, dieses Datum, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Mhm. Aber er hatte sich einen Plan gemacht, wann er wo spielen will. Und jetzt ist er, jetzt haben wir 2021 und er ist 22 Jahre alt und spielt in Chemnitz, was ein super Verein ist. Ich bin sehr stolz auf die Niners aus Chemnitz. Das ist ein Riesenprojekt. Es ist aber nicht die Euroleague und es ist auch nicht die NBA. Und das wäre dann mein Ansatz gewesen. Und jetzt schauen wir mal, ob er jetzt da ist. Bevor ich jetzt
können wir ihm ja zur Not alles auf den Anrufbeantworter sprechen, die Frage, die du gerade gestellt hast.
Ah, da ist er. Das Freizeichen ist da. Das ist er. Komm, Nelson. Nelson Jeremias Weidemann übrigens. Das ist immer schön, dass man da auch den zweiten Namen erfährt in meiner...
Hallo.
Okay. Tja, Körni. Ja. Was können wir noch besprechen?
Amateure würden jetzt sagen, wir unterbrechen die Aufnahme und machen weiter, wenn Nelson Weidemann am Start ist. Profis mit...
Labern einfach weiter. Ohne Konzept.
Mit solchen Bühnensäuen wie Basti. Aha. Die bleiben natürlich am Start und erzählen weiter über das, was die Welt bewegt oder das, was die Basketballwelt auf jeden Fall bewegt. Mm. Da geht die NBA
darüber
morgen
die
los.
Welt.
Das ist ja so ein bisschen so dein Steckenpferd, die NBA.
Die NBA. Ja, was möchtest du wissen, Curly?
Es klingt gerade so, als wäre das gar nicht mehr dein Steckenpferd.
Es ist mein Steckenpferd.
Ja, genau.
Ich lieb die NBA.
Du liebst die NBA?
Ich liebe die NBA. Und jeder, der sagt, dass die NBA schlechter ist als die Euroleague, weil da keine Defense gespielt wird, ist für mich, also da stellt sich für mich immer recht schnell heraus, wer offensichtlich nicht so viel Ahnung hat.
Sagen
wir
so, die
Spiele,
die Spiele sind im Oktober anders als im März vielleicht. Das könnte man nicht.
Ja, das stimmt schon. Ne? Die Spiele sind, das stimmt schon ein bisschen. Aber wenn mir einer sagen möchte, dass in der Euroleague immer die gleiche Intensität gespielt wird und da keine Teams gibt, die auch mal gerade gegen Ende einer Saison, wenn dann die Playoff-Rankings schon feststehen, einfach ein Bullshit-Basketball spielt. Ich finde das immer ein bisschen, ja, hier jedes Spiel ist auf Leben und Tod. Nee, nicht wirklich. Ihr macht schon auch defensive Fehler und steht schlecht und so. Also
wir fragen einfach mal Nelson Weidemann, ja. Der ist jetzt verfügbar.
Morgen.
Guten Morgen, Nelson. Ja,
moin, moin.
Ich frage nicht nach, wo du gerade warst, weil muss nicht jeder wissen. Aber wir sind jedenfalls jetzt dabei und wir haben gerade, Basti Ulrich ist noch an meiner Seite, über das Thema NBA gesprochen, die ja morgen losgeht. Und Basti ist ein riesen NBA-Fan und er sagt, es ist totaler Quatsch, wenn man sagt, dass in der NBA keine Defense gespielt wird und nur Euroleague oder andere Ligen intensiv immer jedes Spiel angehen. Wie siehst du das denn eigentlich?
Aber ich würde sagen, das ist von Team zu Team unterschiedlich, ne? Also ich glaube, Teams, die anfangen, irgendwie ab 20. Spieltag zu tanken, würde ich ja. nicht sagen, dass sie Defense spielen. Aha. Aber ein ambitioniertes Team wie Milwaukee oder Phoenix, also die verteidigen schon durchaus mal ein ganzes Jahr lang. Also würde ich persönlich darüber sagen, dass es unterschiedlich ist. Aber ja, es gibt definitiv Defense, die Defense, alles andere ist Schwachsinn.
Du verfolgst die NBA logischerweise.
Ja, klar doch.
Und jetzt müssen wir, sollen wir kurz raten, was dein Lieblings, hast du ein Lieblingsteam? Ja, ne?
Scheinbar nicht. Ich hab ein bisschen damit aufgehört, so, ne? Ich habe das Gefühl, ich bin so raus aus dem Alter, glaube ich.
Ach, ja, die neue Generation ist ja mehr Fans von Spielern als von Teams. Ja.
Naja, also müssen wir, wenn dann, auch von Spielern. Also ich meine so, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht mehr so 14, 15, 16 Jahre alt, so, ne? Das ist so. Keine Ahnung, also ist ein bisschen so abhandengekommen.
Ja, du bist ja schon sagenhafte 22.
So sieht's aus, altes Haus.
Ja, Herr Nelson, ich habe gerade in der Wartezeit, weil wir haben schon zwei, dreimal versucht anzurufen, aber egal, wurscht, die Geschichte erzählt, dass du schon mal in Insta-Live bei uns erzählt hast von deinem Plan, wann du wo spielen willst, den du dir aufgestellt hast. Gibt es diesen Plan noch?
Ja klar, aber im besten Zustand.
Ach komm, es haben sich nur die Jahre verschoben, wo du wann spielen willst.
Ja genau, aber an sich, der Plan ist gleich geblieben.
Okay, also wir sind noch in der BBL und wir sind, ich muss da leider kurz ausholen, Nelson, es gibt manchmal Situationen, ich habe, wie heißt der Tennisspieler noch, der Spanier, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Wie heißt er denn? Nadal, mein Gott. Nadal. Ich habe Nadal mit 16 gesehen in Stuttgart beim Training. Und ich habe zu meinem Kumpel gesagt, das wird der beste Spieler aller Zeiten. Nie wieder wird dieser Mann ein Spiel verlieren. Und ich habe Nelson Weidemann gesehen und dachte mir, okay, der Typ ist echt gut. Der wird richtig gut. Und es dauert aber immer so ein bisschen länger. Du warst jetzt in Bayern, du warst bei Bamberg, du warst bei Göttingen, du warst in Chemnitz. Was bremst dich noch irgendwie, das alles abzurufen, was du eigentlich kannst?
Ich würde sagen, mich hat die letzten Jahre allgemein das, also ich würde persönlich sagen, das ist allgemein ein bisschen das Problem von deutschem Basketball. Die Art und Weise, wie deutscher Basketball besonders innerhalb der BBL mit jungen Spielern umgeht. Mhm. Also ich würde sagen, es fängt schon meiner Meinung nach an ganz oben bei den Trainerpositionen. Also ich meine, wie viele deutsche Trainer gibt es in der ersten Liga?
Wenig, aber es gibt generell wenig deutsche Trainer.
Genau, da fängt es schon mal an. Ich persönlich glaube, ein deutscher Trainer oder einem deutschen Trainer fällt es leichter, einen jungen Spieler zu vertrauen als ein ausländischer Trainer. Ein ausländischer Trainer kommt in den Verein mit gewissem Druck, gewissen Erwartungen. Der muss performen. Und ich persönlich glaube, der hat nicht unbedingt das Ziel, direkt junge Spieler auszubilden. Aber wenn ein deutscher, ambitionierter Trainer da wäre, oder wenn es mehrere sind, wäre die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie sich auch mal, wie soll ich sagen, das zur Aufgabe nehmen, jetzt mal die nächste Generation am Basketball voranzubringen in Deutschland. Also ich meine, wenn man das halt mal mit anderen Ländern wie Frankreich oder Spanien vergleicht, kann man halt einfach deutlich sehen, dass in den Teams da mehrere junge Spieler schon viel früher involviert sind und halt generell schon in jungem Alter wie zum Beispiel 17, 18, 19, 20 schon mal größere Rollen bekommen. Also meiner Meinung nach finde ich das jetzt auch schon eine gute Situation, wo wir jetzt gerade sind in Deutschland mit den jungen Spielern, die wir haben. Das sind jetzt doch schon ein paar geworden über die letzten Jahre. Also ich würde jetzt mal sagen, von Jahrgang 97 bis 2001 haben wir jetzt doch schon ein bisschen mehr Jungs, als ich erwartet hatte vor ein paar Jahren. Aber trotzdem finde ich, dass es immer noch nicht da ist, wo es eigentlich sein sollte im Vergleich zu den anderen europäischen Top-Ligen. Von daher würde ich sagen, das hat ein bisschen allgemein was mit deutschem Basketball zu tun. Aber vielleicht kann es auch daran liegen, dass deutsche Jungs an sich allgemein late Bloomers sind, ne? Also, dass sie spät erst zur Geltung kommen, ne? Aber ich denke mir so, am Ende des Tages ist es kein Wettrennen. Also, ich meine so, das ist immer noch ein Marathon, ne? Kein Sprint. Hört sich jetzt ein bisschen basic an, aber ist, glaube ich, so.
Absolut.
Und ja, also, wenn es mit 27 klappt, klappt es mit 27. Wenn es mit 21 klappt, klappt es mit 21. Also, ich kriege jetzt keine grauen Haare, wenn es nicht klappt oder so. Aber ich denke mir halt, Hauptsache, es klappt. Und da ist mir dann das Timing relativ egal.
Das führt jetzt vielleicht ein bisschen arg weit weg, aber ich glaube, das Problem mit Einsatzzeiten von jungen deutschen Spielern ist eins, das ja in den letzten Jahren immer wieder sehr groß diskutiert wurde. Wie blickt man denn da von außen auf so ein Projekt wie bei Braunschweig, wo das ja der Kernpunkt des Ganzen ist, dass vor allen Dingen deutsche Spieler da viel Zeit bekommen?
Also ich, von außen, glaube ich, blickt man darauf echt top, ne? Also das ist, ich glaube, jeder Spieler, der jetzt älter ist, hätte sich gewünscht, dass es sowas schon damals gegeben hätte. Also ich finde das, was in Braunschweig passiert, ist unfassbar. Also was sie da machen mit den jungen, was Dennis sich vorgenommen hat, jungen Spielern Chance zu geben, geht auf, meiner Meinung nach. Ich bin ja ziemlich gut mit Bene Turudic. Der sagt auch, dass alles, also es wird von Jahr zu Jahr besser dort, es wird optimiert. Der Trainer ist auch richtig gut und ich meine, die spielen auch keinen schlechten Basketball, so ist nicht. Es ist halt schwer, mit einer jungen Mannschaft konstant in der Liga oben mitzuspielen, weil die Liga halt doch schon ziemlich hart ist, besonders was Körperliche betrifft. Aber ansonsten finde ich, ist es ein echt mutiges, aber auch Hammerprojekt, ne? Also ich glaube, in Erfurt war das vor ein paar Jahren auch so. Da waren auch, das war auch eine etwas größere junge Truppe, aber die konnten sich halt leider nicht in der ersten Liga halten. Und ich glaube, diese Angst ist bei vielen Mannschaften sehr groß.
Gab es denn da ein Angebot von Braunschweig oder gab es keins? Dann wäre doch dann ideal gewesen.
Nein, ich glaube nicht, dass es ein Angebot von Braunschweig gab, aber ist auch okay. Aber ich glaube, Ulm ist auch auf einem guten Weg. Also was Ulm jetzt auch dieses Jahr macht, also ich meine, sie gelten jetzt absolute Top-Mannschaft. Und wenn man mal bedenkt, wie viele junge Spieler die im Team haben, die eigentlich auch schon wirklich eine gute Rolle haben mit Phillips, mit Jallo, mit Herkenhoff. Also die schon wirklich richtig wichtig Teil der Rotation sind und trotzdem als absolutes Top-Team gelten. Also ist auch schon super.
Ich kenne noch eine Mannschaft, die auf einem sehr guten Weg ist. Das sind die Chemnitz Niners, Nelson. Also wir haben mit dem Geschäftsführer neulich da gesprochen. Diese Franchise, dieser Club, der wächst. Der hat eine super stabile Fanbase. Es geht jedes Jahr nach oben. Du hast mit Rodrigo Pastore natürlich auch einen super spannenden Coach. Inwieweit, und wenn ich mir jetzt die Zahlen anschaue, du kommst ja diese Saison da wirklich gut zurecht, inwieweit hat sich denn jetzt schon für dich etwas verändert, verbessert im Vergleich zum Vorjahr in Chemnitz?
Ich würde sagen, mein Selbstvertrauen hat sich auf jeden Fall enorm nochmal verändert. Dadurch, dass ich weiß, dass ich auf jeden Fall spiele, auch mal am Stück, dass ich mehrere Chancen in einem Spiel bekomme. Das heißt, also Coach Pastore sagt immer, ja, okay, Leute, ihr vermasselt es gerade, gut, wechseln, setz dich hin, denk 2 Minuten nach, komm wieder rein. Okay. Dadurch, dass dieser Mindset da ist, hat man eine ganz andere Art und Weise, wie man da herangeht. Man spielt ein bisschen freier, ohne Druck, man weiß, man kann mal einen Fehler machen, aber solange man alles gibt, und ganz wichtig bei ihm, solange man extra arbeitet, schätzt er das so unfassbar, dass er dir das auf jeden Fall zurückgibt.
Extra arbeiten heißt also auch mal eine Stunde vorher vorm Training da sein oder im Spiel extra arbeiten.
Naja, also beides halt, ne? Also aber besonders im Training halt, dass man ihm halt zeigt, dass man es unbedingt will. Zum Beispiel, was weiß ich, du legst ein bisschen extra mit Krafttraining zu, du kommst eine Stunde früher, wie gesagt, bist am Werfen, du guckst mehr Video als die anderen. Also, dass du halt probierst, einfach extra zu machen. Und das zieht sich halt so durchs ganze Team. Und wenn jeder einzelne Spieler das Gefühl hat, dass er extrem geschätzt wird, dann will er halt das auch dem Trainer so gut wie möglich zurückzahlen. Ne? Dieses Geben und Nehmen ist hier in Chemnitz meiner Meinung nach extrem. Also das habe ich noch nie so wirklich richtig erlebt in den anderen Vereinen, wo ich war.
Okay, das ist natürlich eine sehr schöne Aussage über den eigenen Verein.
Und von daher, also dadurch, dass das sich ja durchs ganze Team zieht, würde ich sagen, dass jeder sich umso mehr reinhängt. Und dass wir deswegen einigermaßen so spielen können, wie wir gerade spielen. Mhm. Ne? Aber es ist immer noch relativ früh in der Saison. Viele Teams sind noch in der Findungsphase. Aber ich hoffe, dass wir das natürlich die ganze Saison beibehalten können.
Was mir jetzt an deinem an deiner Entwicklung deines persönlichen Spiels bisher aufgefallen ist diese Saison, ist, wie oft du an die Freiwurflinie kommst. Also das war zumindest für mich sehr, sehr auffällig, wie viel mehr du noch in der Nähe des Korbes spielst. Aber das klingt ja so, als ob diese ganze Mentalität, die da installiert wird in dem Verein, auch solche Dinge, sei aggressiv, geh diesen extra Schritt mit ausmachen. Ist das sowas, was du schon bemerkt hast, wie das auch nicht nur deine Arbeitseinstellung, sondern auch dein Spiel konkret auf dem Parkett beeinflusst?
Auf jeden Fall. Also mir ist auch schon aufgefallen, dass ich also im Vergleich zu den Jahren davor schon besser in die Freiwurflinie komme. Es persönlich fällt mir auch leichter. Ich habe auch viel im Sommer halt an Drives nochmal geübt und am Finishen, am Korb drumherum. Aber ja, also ich denke, aktuell nehme ich einfach das, oder ich probiere das zu nehmen, was mir die Teams geben. Ne? Also ich glaube, also bisher haben, bis auf Ulm, glaube ich, fast alle Teams gegen uns gehatcht. Ich weiß, ich bin nicht so langsam auf den Beinen. Ich weiß, ich komme gut ums Hatch herum. Ich weiß, ich kann gut 1 gegen 1 spielen. Und von daher komme ich relativ oft in die Zone. Jetzt nicht unbedingt auch um zu scoren, sondern auch um Kickoff-Pass zu spielen oder whatever. Ne? Aber also ich denke mal, die Teams werden irgendwann anfangen, an dazu gehen. Bei dem, also wenn ich Pick-and-Roll spiele. Und von daher wird es dann auch nochmal, glaube ich, mein Spiel ein bisschen verändern können, wenn es soweit kommen könnte. Aber bis dahin ist noch, ja, mal sehen. Also ich probiere auf jeden Fall immer das zu nehmen, was mir die Defense gibt.
War ja ein sehr wildes Spiel in Braunschweig. Also ihr habt ja sogar gegen Braunschweig gespielt. Also Parallelität der Ereignisse gerade, weil wir über den Verein schon gesprochen haben. Braunschweig gewinnt das erste Viertel 37-21 und ihr das zweite mit 30-10. Sieht man auch selten, diese dramatischen Unterschiede. Was war da los?
Ich würde nicht sagen, dass wir verschlafen haben. Unser Gameplan war ein bisschen, also der war auch nicht komisch, der war eigentlich relativ simpel, aber wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten, den umzusetzen. Ne? So, hier haben wir auch immer Motto, es so einfach wie möglich zu halten, und anscheinend war das ein bisschen zu komplex für uns, was wir vorhatten. Deswegen hatten wir ein paar Kommunikationsfehler, Missverständnisse, falsche Abstimmungen und bla bla bla. Und deswegen haben die uns im ersten Viertel richtig auseinandergenommen. Besonders der Peterka, wir haben immer gesagt, dass er auf gar keinen Fall werfen soll, weil er letztes Jahr wohl schon immer 2 gute Spiele hatte gegen Chemnitz. Ist uns nicht wirklich gelungen. Und dann haben wir uns einmal richtig zusammengerissen, einmal kurz richtig gestraft, einmal gesagt, so Jungs, jetzt kommt mal, lass uns mal zusammenreißen, und dann ging es einigermaßen.
Komisch, dass das dann immer schon reicht, ne, wenn man sich das einmal so sagt, dass das dann funktioniert. Ne, hätte man ja auch am Anfang direkt sagen können.
Ich weiß nicht. Also am Anfang ist immer, man weiß ja immer nicht, was auf einen zukommt. Ja. Also, ja.
Ja, Nelson, das sind schöne Geschichten. Also du hast interessante Themen angerissen. Das Thema deutsche Spieler in der BBL ist ein ganz, ganz wichtiges, weil wir natürlich wissen, dass wir in der Breite noch nie so stark waren. Die Nationalmannschaft hat ja fast schon Schwierigkeiten, alle unterzubringen irgendwo, die wirklich auch vom Niveau her da reingehören. Insofern muss man das in irgendeiner Form nutzen. Die 6+6-Regel ist zwar irgendwie gut, aber irgendwie sorgt sie auch nicht dafür, dass ja die Spielzeiten vielleicht adäquat verteilt werden. Interessanter Ansatz mit den deutschen Trainern. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die ja auch von Dennis Wucherer oft aufgebracht wird. Ich glaube, er ist momentan der einzige deutsche Trainer. Ich weiß es gar nicht. Gibt es noch einen?
Mit Gleim, glaube ich.
Sebastian Gleim, ja, genau. Und Raoul Korner ist uns sicherlich nicht böse, wenn wir sagen, er ist kein deutscher Trainer.
Nee, der wäre uns böse, wenn wir sagen, wenn wir behaupten würden, genau, er ist ein deutscher Trainer. Nee,
genau so rum ist es richtig, ja. Ja. Ja, die weitere Entwicklung, Nelson, also du hast gesagt, du machst dir keinen großen Kopf, das ist halt wurscht, aber es soll schon irgendwo nochmal den nächsten Schritt gehen. Hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt für dieses Jahr? Also man schaut ja doch immer so ein bisschen auf Statistiken, seid doch mal ehrlich. Also ihr guckt doch schon, ne, irgendwie Quoten, Punkte, Assists. Gibt es da so eine kleine Benchmark? Die musst du nicht verraten, aber gibt es so eine Benchmark?
Also ich bin ehrlich, ja, also ich habe das in der Vergangenheit wirklich jedes Jahr konstant gemacht, auch sogar nach jedem Spiel, aber muss ich an der Stelle leider sagen, die neue Easy Credit BBL App ist leider noch nicht so optimal.
Ach komm.
Von daher habe ich da bisher darüber irgendwie noch keinen Überblick. Von daher habe ich gerade überhaupt gar keine Ahnung, was abgeht, ne? Also was.
Aber was alle kommen doch total gut mit der Seite klar, Nelson. Das ist doch die übersichtlichste Seite überhaupt.
Also in dem Sinne bin ich dieses Jahr echt wirklich absolut faul. Ne? Mhm. Also, aber was ich persönlich mir vorgenommen habe, ist einfach mal wirklich konstant dafür zu sorgen, dass ich spielen kann.
Ja.
Also, ne? Coach sagt, ja, du hast vermasselt, setz dich hin, komm wieder rein, aber trotzdem schenkt er dir nichts. Also man muss sich trotzdem immer alles arbeiten.
Ja,
also, wir sind zwar nur 9 Leute, aber es gibt trotzdem nichts geschenkt. Und von daher ist das meinst du erstmal so persönlich jetzt mal wieder so mäßig in der Rotation zu sein wie in einem NBBL-Team damals. Mhm. Dass ich so spielen kann und einfach mal wirklich am Stück auf dem Feld bin und einfach Ball habe und einfach befreit, ohne was auch immer, einfach mit Selbstvertrauen den Ball in die Hand nehmen und einfach Basketball spielen.
Okay, also da du deine Statistik nicht kennst, machen wir kurzes Statistikraten, okay?
Okay.
Die Freiwurfquote.
Also die ist bei 100%.
Das okay, das stimmt. Das war die einfache. 11 von 11, okay. Einsatzzeit?
Ich schätze mal irgendwas mit so 17 und 18 Minuten so im Schnitt.
Du schaust doch da drauf. 17,5.
Nein, wirklich nicht. Okay, gut. Ja, okay.
Okay, die Dreierquote.
Die müsste, ich glaube, ich habe 3 von 7 geworfen in einem Spiel zusammen.
Ja, richtig abgespeichert. 3 von 7, 43%. Ja. Also, wenn die so bleibt, muss man sagen.
Ist okay, wie gesagt, ja.
Dann die Assists.
Ich glaube, das ist 1,8, 2, irgendwie sowas vielleicht. Ist auf jeden Fall noch ein bisschen unten.
Also du hast vielleicht nicht nachgeschaut, aber du hast alle Zahlen einfach im Kopf. 1,8 ist nämlich genau richtig.
Ach so, okay. Nee. Aber ich hab wirklich nicht nachgeguckt.
Okay, dann, kommen wir mal zu den Turnovers.
Ja, Turnover habe ich auch noch eine kleine Baustelle, aber wir sind ein Passing-Team, ne? Also wir probieren den Ball sehr, sehr viel zu bewegen. Von daher ist es, glaube ich, normal, dass man viele Turnover macht.
Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du nicht genau die Zahl weißt.
Nein, bei Turnover weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nur, dass ich Spiele hatte, wo ich ein paar mehr Turnover hatte. Ich glaube, das sind 2,5 bis 3 vielleicht.
So in die Richtung. Ja, 3,0 steht hier bei mir.
Okay. Mhm. Okay, ja, okay, ist schon mal besser. Ich weiß, ganz am Anfang war es auf jeden Fall 5. Ist schon mal besser geworden.
Und dann die Statistik, auf die viele Fans und generell man auch als Spieler natürlich schaut, die Punkte.
Ich glaube 8 oder so.
Sehr, sehr bescheiden, pretty humble, aber es ist sogar ein bisschen mehr. 9,5.
Ah, okay. Mhm. Okay. Also, aber sind es jetzt Statistiken für nur die BBL oder auch wettbewerbsübergreifend?
Nee, das ist jetzt nur die BBL-Spiele. Also dann ist auch das Pokal-Ding nicht dabei.
Okay, kein Problem.
Also das glaube ich jedenfalls. 4 Spiele, ne? Genau, das sind dann die 4 BBL-Spiele.
Ja, mit Pokal wären die Stats ja nochmal besser.
Ja.
Dann werden ja nochmal aufgewertet werden.
Ja. Okay, aber jetzt habe ich jetzt nicht hier, ich habe jetzt nur diese...
Aber das ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Übung, nach 4 Spielen so die Counting Stats durchzugehen. Das hat meistens sehr viel Aussage.
Naja, aber ist ja interessant zu wissen, wie weit Nelson weiß, wo er ungefähr steht. Insofern.
Ich finde, das ist ein, also sorry, wenn ich hier so dazwischen schieße, aber ich finde, Nelson, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für eine Entwicklung als Spieler, wenn man seine Counting Stats nicht jeden Tag nachschauen muss. Ich glaube, das ist eine gute Sache für dich.
Ja, nee, also finde ich persönlich auch. Also klar, man hatte früher mal diesen Druck. Was heißt Druck? Aber man wollte unbedingt, weil man halt NBA-Spieler gesehen hat, ne, mit diesen Stats so. Und ich würde mal sagen, NBBL, da wo es angefangen hat, wo man das nachgucken kann. Wollte man halt natürlich immer sagen, boah, guck mal hier, ich habe jetzt die letzten 3 Spiele 20 Punkte pro Spiel gemacht. Oder hier, guck mal, ich habe 11 Assists im Schnitt die ganze Saison über gehabt, so, ne. Aber am Ende des Tages, so, das ist so das Einzige, was zählt, eigentlich gewinnen, ne. Und wenn man das so, wenn man das kombinieren kann mit seiner persönlichen Entwicklung, plus dass man in einem guten Umfeld ist, wo man ein Team zum Gewinn helfen kann, das ist viel wertvoller. Ja. Weil ich sag immer, du kannst 20 Punkte im schlechtesten Team der Liga averagen und du bist vielleicht nächstes Jahr nicht in einer besseren Situation. Aber du kannst von mir aus 5 Punkte, 3 Rebounds, 5 Assists averagen in 17 Minuten in einem Team, was im Halbfinale ist, und du wirst auf jeden Fall nächstes Jahr 100% besser bezahlt. Bist vielleicht in einer besseren Rolle, wo du mehr spielen kannst, wo ein anderes Team sagt, komm, ich will, dass du unser Go-To-Guy bist. Also es kommt immer aufs Gewinnen.
Ja. Nelson, wir hatten gerade Lukas Meißner in der Leitung aus Hamburg, und der ist ja 2-3 Jährchen älter jetzt als du, und wir haben schon gesagt, dass du auch gleich hier bist, und ihr seid beide Spieler in der Entwicklung und wollt den nächsten Schritt machen. Was er denn so für eine Empfehlung hätte, wenn man immer wieder besser werden will, wenn man sich weiterentwickeln will? Und er hat wie aus der Pistole geschossen gesagt, man muss mehr auf sich selbst hören. Das heißt also, sich von den ganzen privaten Influencern, die einem immer was von der Seite reinflüstern, so ein bisschen lösen. Wie war das bei dir in den letzten Jahren? Gab es immer wieder auch im Umfeld Leute, die gesagt haben, ey Nelson, NBA, NBA, und du musst das und das machen, du musst da und dahin. Warst du von oder bist du von diesen Menschen umgeben gewesen, und hast du dich da auch ein bisschen von lösen können, oder wie ist da die Situation?
Also auf alle Fälle. Ich würde sagen, es gibt immer Leute, die irgendwie, was weiß ich, Agenten, Trainer, was auch immer, also die immer alles besser wissen und die dann mit ihrer Expertise auf dich zukommen. Er hat auf jeden Fall recht, dass man sehr, sehr extrem auf sich hören muss und dass man für sich selber herausfiltern will, was ich eigentlich will. Und wenn man das weiß, was man wirklich will und das komplett alles andere ausblenden kann, dann würde ich sagen, dass man in der Lage ist, dazu auch alles dafür machen zu können, um das zu erreichen. Aber jetzt so ganz spezifisch würde ich sagen, also was mir geholfen hat, ich habe einfach sehr, sehr viel Video geguckt und halt eigentlich wirklich wie ein Verrückter diesen Sommer trainiert. Also ich persönlich würde sagen, wirklich einfach Training, 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 geduldig bleiben und wirklich probieren, an jedem Fehler zu üben. Und ich denke, solange man halt trainiert, hart arbeitet und geduldig bleibt, wird es einfach nur kommen. Es ist halt dann einfach nur eine Frage der Zeit.
Also da ist aus deinem Umfeld, aus deinem Agentur, deine Agentur heißt übrigens Mac Basketballin. Die kenne ich genau. Gar nicht. Mac, also kriegt man da eine Apple Watch, wenn man da unterschreibt oder was ist, was passiert da?
Man kriegt auf jeden Fall einen Haufen Ehrlichkeit, wenn man da unterschreibt. Ah, ne?
Okay, schon mal gut.
Ein Riesenhaufen Ehrlichkeit.
Den bekommt man bei Apple nicht.
Auf gar keinen Fall, leider. Es ist... Ja, die Agentur heißt Making Athletes Complete, ne? Weil sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wird, was auch passiert nach der Karriere. Oh. Ne? Also, dass man nicht sozusagen nur, in Anführungszeichen, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber ausgebeutet wird während seiner Karriere, sondern dass man es schafft, den Spieler so heranzureifen, dass er halt während seiner Karriere sozusagen richtig erwachsen wird und checkt, hey, guck mal, ich muss das und das machen, ich habe hier und hier Geld, ich investiere vielleicht mal da rein. Dass man halt einfach nach seiner Karriere auch gut aufgestellt ist.
Okay.
Deswegen complete.
Das heißt, die raten dir zu Krypto, du musst Bitcoins kaufen oder sowas in der Art.
das ist immer ein Geheimnis, ne? Also,
ja, okay. Wir wollen noch nicht über deine private Anlagestrategie reden, aber nein. Die Idee, dass man einen Athleten, eine Athletin auch während der Karriere, ab und zu mal sagt, was danach kommen könnte, das ist ja perfekt, das ist ja richtig gut. Die Idee ist ja nur zu unterstützen. Insofern wollen wir das nicht ins Lächerliche ziehen, um Himmels Willen. Nelson, ja, dann wünschen wir dir auf deinem Wege in Chemnitz und auf allen weiteren Wegen alles Gute, bleib gesund.
Oh, vielen Dank. Vielen Dank gleichfalls, ne? Mit Gesundheit, ne?
Ja, also wir bemühen uns und wir freuen uns auf die nächsten Spiele der Chemnitzer, denn wir haben ja das Gefühl, dass da in diesem Jahr einiges gehen könnte, um ehrlich zu sein. Wir schauen mal.
Ja, wir schauen mal, genau.
Wer wird NBA-Champion, um nochmal zu deinem Lieblingsverein zu kommen, den es nicht gibt?
Ich glaube, die Bucks können echt tatsächlich Back-to-Back machen und ich persönlich glaube auch, dass Antetokounmpo wieder MVP wird. Mhm. Also ich glaube, die Voraussetzungen sind da. Ich würde nicht sagen, dass die anderen Teams nicht kompakt sind, beziehungsweise nicht wettkampfsfähig, wie zum Beispiel Brooklyn oder auch Phoenix, aber ich glaube, die Voraussetzungen sind einfach zu stark. Also man hat ja auch gesehen, gerade jetzt, wo die Fans zurückkamen, dass sie gefühlt unbesiegbar waren zu Hause. Mhm. Und die sind einfach, meiner Meinung nach, einfach zu gut. Sind noch besser geworden als im Vorjahr. Die haben, wie gesagt, beste Spieler der Welt zurzeit, Team gut drumherum gebaut, guten Coach. Also ich glaube, die können es echt back-to-back schaffen.
Basti nickt, also approved.
Ja. Ja, also macht's. Ich würde trotzdem sagen, dass die Brooklyn Nets der Favorit sind, je nachdem, ob Kyrie Irving sich nochmal entscheidet, Basketball zu spielen oder nicht.
Eben.
Erster Spieltag ist schon Brooklyn gegen Milwaukee, ne?
Genau.
Aber ich gehe davon aus, dass Kyrie Irving früher oder später wieder in diesem Lineup sein wird und dann ist der Championship-Favorit für mich die Brooklyn Nets. Wenn Kyrie Irving nicht zurückkommen sollte, dann sind es die Milwaukee Bucks.
Ja, okay. Das glaube ich tatsächlich auch, aber ich glaube halt, wie gesagt, so, ne, das hat die so zusammengeschweißt. Und ich glaube, die sind jetzt einfach, also von der Attitude her sind die einfach noch gieriger, ne, auf mehr. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, diesen Fakt. Aber ja, na klar, also wenn Irving zurück in die Liner kommt, sieht es auch nochmal ganz anders aus. Aber ja.
Nelson, nochmal lieben Dank für deine Zeit und alles Gute weiterhin.
Gerne, gerne.
Geh deine Schritte, geh deine Wege. Ne? Wunderbar, perfekt.
Danke.
Tschüss.
Ciao. So, wer ist denn deine Lieblingsmannschaft aus der NBA eigentlich?
Ich bin
auf welches NBA-Team freust du dich in der kommenden Saison so richtig?
Ich bin jetzt so ein leichter Bandwagon-Typ, muss ich sagen.
Mhm.
Also ich habe, um nochmal von den Zeiten vor dem Krieg zu erzählen, die Sacramento Kings geil gefunden, als Chris Webber und da gespielt hat, weil das einfach mega geil war, denen zuzuschauen. Mhm. Und natürlich habe ich die letzten Jahre auch gerne Golden State mir angeschaut, weil das einfach mega geil war und ich da nicht so emotional bin und sage, ich habe da nicht so ein Verein, wo ich Blut und Wasser schwitze und wo ich meine DNA für hergeben würde. Also natürlich hat man immer Dallas geguckt wegen Dirk und findet jetzt Dallas auch interessant wegen Luca. Aber ich gucke gerne Dallas, ich gucke gerne Golden State, ich gucke, glaube ich, auch in dieser Saison häufiger nochmal bei Milwaukee rein, natürlich wegen Giannis, ist ja logisch. Also ich gucke halt gerne da, wo es einfach gut ist und geil ist. Also ich mache da nicht groß rum.
Was ist mit den Boston Celtics?
Den Boston Celtics?
Dennis Schröder.
Ja, also ich habe, ich muss erstmal reinkommen wieder. Ich habe gestern alle 30 NBA-Previews von John Hollinger downgeloadet, als PDF immerhin. Und da werde ich mich so ein bisschen durcharbeiten und dann mal gucken, okay, das lohnt sich vielleicht, das lohnt sich vielleicht. Und dann werde ich mal das ein oder andere Spiel mir anschauen. Aber ich bin natürlich nicht mehr so, ich kommentiere es aber momentan auch nicht. Wenn man das, ja, wenn man, jetzt bin ich ein aufmerksamer Beobachter, aber ich habe jetzt nicht den Lieblingsverein, den ich, wo ich sagen muss, dann schaue ich mir jedes Spiel an. Das habe ich nicht. Was ist bei dir?
Das ist okay.
Du schaust?
Ich habe, also ich, bei mir geht's ganz ähnlich. Ich bin aber tatsächlich im Gegensatz zu Nelson Weidemann ein Fan von Spielern. Ich will einfach bestimmten Spielern so häufig wie möglich beim Spielen zuschauen. Da zählt natürlich Steph Curry dazu, der the most entertaining player in the world. Trae Young, ich liebe es, dem Kerl zuzuschauen. Ich hoffe, dass der sich noch mit viel mehr gegnerischen Hallen anlegt. Also es gibt wirklich nichts, weil das mich an meine alte Zeit erinnert, als man noch Wrestling angeguckt hat, als auf Sport 1 Monday Night Raw kam. Und dann Trae Young ist wirklich so ein perfekter Heel. Der ist, sieht schon aus wie ein Wrestling-Heel und benimmt sich so. Ist hervorragend. Besser geht's nicht als das.
Du hast echt Wrestling geschaut?
Oh ja, ich habe Wrestling geliebt früher. Ich fand's richtig gut als so.
Das passt
so
ja überhaupt nicht zu dir.
Alter 10 bis 14, würde ich schätzen, okay, ungefähr. 10
bis 14. Also da, wo man noch Heil in seine Tweets schreiben kann. Okay, also.
Jesus, Körny, holy shit.
Ja, ich hab nur, was die Grüne da neulich gesagt hat.
Ja, ich weiß schon, aber das ist alles ein bisschen.
Das ist alles, ja gut, das ist alles verziehen, was du zwischen 10 und 14 gemacht hast.
Es ist ein sehr großes Thema, das mal in so einem Nebensatz aufzumachen, sagen wir es so. Ja.
Deswegen müssen wir auch gleich zum Ende kommen, aber ich habe noch eine Sache mir aufgeschrieben. Und zwar wollte ich noch deine Regelexpertise bei einer Geschichte anfragen.
Oh boy. Oh Gott.
Aber bevor ich das vergesse, Real Madrid gegen Fenerbahce Istanbul. Kostenlos für alle bei Magenta Sport. Donnerstag, 21. Oktober ab 20.45 Uhr. Sonst werde ich.
Mit?
Wie mit? Wer das kommentiert? Keine Ahnung. Ich nicht.
Ich.
Ach du! Ich mache Donnerstag die Bayern in Kaunas. Insofern sind wir, ist Doubleheader, 18:45, dann du 20:45.
Ja, genau.
Okay, ja, dann viel Spaß bei dem Spiel. Kostenlos für alle. Das ist der Hinweis für die Basketballfans da draußen, die noch kein Magenta Sport haben. Die soll es ja auch geben.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Dass man da mal reinschauen muss. Ja, ich wollte kurz deine Basketball-Regel-Expertise. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch machen sollen, weil es gab eine Situation bei meinem Spiel gestern in München. Wurf an der Dreierlinie.
Okay.
Der Foul, also Spieler wirft, landet, Foulpfiff, Einwurfseite. Und ich so, ich war verwirrt. Dann sehe ich die Wiederholung. Ich habe allerdings auch, das geht ja alles rasend schnell und die Schiedsrichterin, in dem Fall Anne Panther, gibt halt einen Wurf Seite und ich so, jetzt habe ich jetzt falsch gesehen, war doch faul beim Wurf. Wieso gab es, was glaubst du, was der Grund war, warum es da keine Freiwürfe gab?
Müsstest die Szene sehen. Ja. Also wahrscheinlich geht es um einen Foul, das vor der Wurfbewegung war, oder ist die Lösung eine andere?
Die ist ungefähr
Foul abseits des Balles vor der Wurfbewegung, wäre meine Vermutung.
Nee, es ist genau andersrum. Das Foul war, als der Spieler landet. Also normalerweise gibt es ja oft diese Situation, landet auf den Füßen des Verteidigers und dann gibt es halt die drei Freiwürfe, ne? So buff. Aber er ist auf dem Boden gelandet und eine Zehntelsekunde später kommt das Foul.
Gefoult worden, okay, ja.
Und dann ist die Wurfbewegung ja vorbei, also wenn er landet und dann kommt das Foul, dann gibt es keine Freiwürfe. Also
Verstehe.
So ungewöhnlich, weil die Situation sieht man halt wahnsinnig selten, dass in dem Moment der Landung oder unmittelbar nach der Landung das Foul kommt und man wird halt immer wieder mit neuen Sachen konfrontiert, was Basketballregeln angeht. Jedes Wochenende aufs Neue.
Ich habe bisher noch in keinem Euroleague-Spiel, das ich gehabt habe, diese Coaches-Review gehabt. Auf die bin ich auch sehr gespannt. Diese eine Coaches-Review, die Leute bekommen pro Spiel, habe ich noch keine erlebt. Gab es das in einem von deinen Spielen schon?
Angeblich gab es das einmal. Ich war nur der Meinung, dass das die Schiedsrichter sich anschauen wollten, aber es war dann wohl der Wunsch eines Trainers. Es war auch nicht ganz so sauber zu erkennen. Und deswegen zum Ende unserer heutigen Folge der große Appell an die BBL. Und den richte ich jetzt wirklich ganz offiziell und mit ganz viel Nachdruck. Es geht um den Videobeweis. Und der Videobeweis nimmt ja eine gewisse Zeit in Anspruch. Und weder die Leute in der Halle noch die Leute am Fernseher wissen in dem Moment so hundertprozentig genau, worum es geht und was die Schiedsrichter da sehen. Und das kann jetzt beim Spiel in Weißenfels beim MBC gegen Würzburg waren das insgesamt gesehen 9 Minuten in der Übertragung, die die Schiedsrichter am Videobeweis standen. Und wir als Kommentatoren, die Zuschauer als Zuschauer, die Fans als Fans in der Halle nicht wussten, was da genau so oder wie genau die Abläufe da sind. Es gibt aber ein System, das dafür sorgt, das kennst du, weil du den Probelauf kommentiert hast in Bamberg, dass die Zuschauer in der Halle auf dem Würfel, also je nachdem wie die Situation in der Halle jeweils ist, mitschauen können und eben auch der TV-Zuschauer, die TV-Zuschauerin mitschauen kann, wenn dort am Videobeweis hin und her geschattelt wird. Und man kann auch die Schiedsrichter dort mit dem Mikrofon bearbeiten und zuhören, was sie diskutieren.
Ne? Überragend, ja.
Genau.
Also
ich bitte an dieser Stelle, und ich glaube, ich spreche auch in deinem Namen und im Namen von vielen, vielen tausend Basketballfans in Deutschland, ich weiß, dieses System kostet Geld. Nichts ist kostenlos auf diesem Planeten. Also sehr wenig. Eigentlich nichts, um ehrlich zu sein. Führt es ein. Macht es. Nehmt das Geld in die Hand und führt dieses System ein, damit wir Zuschauer wenigstens in der Zeit, wo da die Schiedsrichter an diesem blöden Pad stehen und eine Entscheidung finden, was völlig in Ordnung ist, damit wir wissen, worum es geht und damit wir auch ein bisschen mit entscheiden können, wie wir das sehen, wie wir, dass wir einfach involviert sind als Fans und als Zuschauer. Führt dieses Ding ein. Und nehmt das Geld in die Hand und fragt von mir aus Easy Credit, ob die das zahlen oder wen auch immer. Mir wurscht, aber macht es.
Ja, absolut. 100% Unterstützung. Die meisten werden sich noch an die WM 2019 in China erinnern, wo wir die Schiedsrichter verkabelt hatten bei den Entscheidungen. Alle Details dieser Überprüfungen in Slow-Mo so sehen konnten, wie sie sich die Schiedsrichter angeschaut haben. Es vereinfacht diesen Prozess deutlich. Man muss sowieso bei diesen Reviews nochmal was machen, finde ich. Das ist mir alles zu viel nach wie vor. Auch wenn sie ja schon reduziert worden sind im Vergleich zur Vorsaison, aber es ist mir immer noch zu viel, 9 Minuten rumstehen während einem Basketballspiel und quasi den Rücken von Schiedsrichtern dabei beobachten, während die sich eine Entscheidung anschauen, ist für mich eigentlich unakzeptabel.
Das geht in der heutigen Zeit nicht mehr. Die Zuschauer schalten weg. 9 Minuten. Kannst du nicht tote Zeit anbieten? Das geht in der heutigen Zeit nicht mehr.
Und ich war nie der Meinung, auch als es damals um den Videobeweis beim Fußball ging und so, war ich immer auf der Seite von, ja, das macht das Spiel fairer. Aber mittlerweile erkenne ich das Argument der Gegenseite von damals, dass das Spiel kaputt macht. Ja. Es macht wirklich zu einem gewissen Teil das Spiel kaputt. Es nimmt den kompletten Flow raus. Oft weiß niemand, um was es geht. Die Leute in der Halle, wie du es gerade schon gesagt hast, haben überhaupt keine Idee, um was es gerade geht. Wir, die es kommentieren, da hatte ich letzte Woche in der Euroleague so eine Situation bei dem Bayern-Spiel. Da gab es eine Foul-Situation und dann war meine erste Annahme, ja klar, die überprüfen das auf unsportliches Foul. Dann haben sie einen Korbwert überprüft erst, wohl, und ich stehe halt dann da und bin so, ja okay, haben nur einen Korbwert überprüft und dann haben sie danach ein unsportliches Foul überprüft und das hat 6 Minuten gedauert.
Das ist ein absolutes Unding.
Mitten in die Aufholjagd von Bayern München rein war das. Das nimmt einen Flow raus von dem Team, das nimmt den Spaß weg von den Leuten, die es anschauen. Das ist, ja.
Ja. Insofern nochmal der dringende Appell an die BBL. Macht es. Führt es ein und dann ist das auch mit dem Videobeweis nicht mehr so schlimm. Über den Videoschiedsrichter im Fußball müssen wir gar nicht reden. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, die, ja, meines Erachtens auch wahnsinnig viel von der Emotion kaputt macht. Aber gut, wenn es fairer ist, wie auch immer. Gibt für beides Argumente. Nur in der BBL. Macht es, reißt irgendwo da.
Warte mal, ja? Warte mal, Körni, haben wir nicht noch was vergessen, bevor du jetzt hier abmoderierst?
Oh. Jetzt bin ich, jetzt hast du mich.
Haben wir nicht noch was vergessen? Was ist denn mit unserem Freund aus Norwegen?
Unser Freund aus Norwegen. Unser Freund aus Norwegen. Du hast sehr, sehr gut aufgepasst. Der Phil. Wir versuchen es mal. Also ich habe ja eine gewisse Sorge, dass er wieder bei der Philipp Schwedhelm, wieder bei der Dings ist, bei der beim Unterricht. Weil ich glaube, er hat jeden Tag, ich weiß es nicht genau, jeden Tag norwegisch Unterricht. Wow. Wird doch nicht etwa klappen heute?
Hi, Körni.
Hey!
Ja, ich beklage. Man kann schon, du kannst ringen mal um 3 Uhr hier. Nur ja, fertig mit Noschkurset. Ich hoffe, du hast ein gutes Wochenende. Ich wünsche dir auch noch einen guten Start in die Woche und auch viel Spaß beim Podcast. Und irgendwann quatschen wir uns.
Das war der AB?
Holy shit!
You gotta be kidding me! Der hat die AB-Ansage. Das kann nicht dein Ernst sein, Phil.
Oh, das ist hervorragend. Das ist herausragend. Das ist viel besser. Also, ich mag Philipp Schwedhelm, aber das ist viel besser, als mit ihm zu reden. Das war viel besser.
Der hat die Mailbox bequatscht und uns so abgelenkt. Wie geil ist denn das bitte?
Fantastisch. Das ist ein Boss-Level-Move. Das also. Ist ein Philipp Schwedhelm, der wird noch... von dem wirst du im Business Insider lesen noch. Das ist ein fucking Boss-Move.
Das war ein Boss-Move, Phil. Also, ja. Respekt. Und dann noch auf Norwegisch. Und also zweisprachig.
Wir wissen ja gar nicht, was der über uns gesagt hat, alles auf Norwegisch.
Okay, also Anerkennung und Respekt, das habe ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Also das haben wir beide nicht erwartet.
Das ist schon mein Abteilung Basketball-Moment des Jahres 2021 auf jeden Fall.
Wo der ersten Sekunde mir dachte, er ist wirklich dran.
Ja, wir haben uns beide so gefreut. Ja.
Ah, herrlich.
Wir haben noch was vergessen, Körni, aber das arbeite ich schnell ab. Sonntag, Courtside Live, die Chemnitz Niners, wir haben Nelson Weidemann gerade eben gehört, gegen Ratio Farm Ulm.
Genau, das war ja wir wollen immer auf dieses Courtside Live-Spiel in besonderen hinweisen, weil wir dort 30 Minuten Vorlauf haben, also nochmal mehr Einstimmung auf dieses Spiel, nochmal die Chance, beide Teams besser kennenzulernen. Basti ist heute hier der putzt die Lücken hier weg. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir müssen aber jetzt nicht noch irgendwo anrufen. Das haben wir, glaube ich, für heute. Wir wollen ein bisschen kürzer werden. Das haben doch manche geschrieben. Also 1:50, das kriegen sie nicht mehr unter pro Woche mit dem Podcast.
Ja, ich hab nur einige gelesen, die gesagt haben, macht ruhig noch länger.
Echt?
Ja, ja.
Okay.
Also. Aber das schaffe ich nicht tatsächlich. Ich muss irgendwann mal eine rauchen, sonst falle ich einfach um.
Es gibt ja diesen einen Podcast von der Zeit, Alles gesagt, der auch 6 Stunden gehen kann. Ne?
Also. Ich weiß schon, ich weiß schon. Zum Anhören mag ich das auch gerne. Zum Machen wird es mir irgendwann ein bisschen anstrengend.
Ja, ich habe jetzt, Günther Jauch geht, glaube ich, auch über 6 Stunden. Da habe ich 3 oder 3,5 geschafft. Da habe ich mir irgendwann, also meiner 6-stündigen oder 7-stündigen Autofahrt, und da habe ich irgendwann zu meiner Frau gesagt, ich glaube, wir schalten jetzt mal doch was anderes an. Also das ist dann schon sehr, sehr lang. Okay, dann bang. Dann war es das für heute. Also erstmal Anerkennung und Respekt, Basti. Nach diesem für dich auch nicht einfachen Wochenende da in einem Hotelzimmer irgendwo in welchem Stadtteil bist du?
Mitte.
In
sehr,
Mitte?
Sehr extravagant von mir. Einfach das erste Hotel gewählt, das man fällt aus dem Hauptbahnhof raus.
Und die scheinen ja ein sehr stabiles WLAN zu haben, ne?
Ja, das hat mich auch stark überrascht tatsächlich. Es überrascht mich sehr, sehr stark.
Ja, also da muss ich erstmal ein Riesenlob aussprechen, Basti, mit dem Equipment in Berlin nach den Auftritten, nach einer durchzechten Nacht mit mehreren Groupies, hier noch Montagmorgen so am Start zu sein und so präsent zu sein, die Lücken am Ende noch abzuarbeiten, die ich aufgerissen habe, stark.
Ja, danke. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Weiter gutes Gelingen, wie lange bleibst du noch?
Mittwoch fahre ich wieder zurück.
Wow, okay. Dann, er wird nie sagen, wo er auftritt, aber schaut mal die Open-Mic-Szene in Berlin. Kann das sein, dass man dich da findet?
Das kann gut sein.
Da kann man ihn vielleicht dann doch sehen, wenn ihr vor Ort seid. Also, gute Zeit.
We treat people here with complete respect. This is Germany.